From acclaimed director Peter Patzak comes a film of unmatched power and style. Morgan Fairchild, Frank Stallone, and Michael York star Midnight Cop. When the sun goes down.
What did you say your name is?
And the night lights up.
She's new in town. Real top notch.
The heat is on.
Yum.
For the Midnight Cop. Now.
He was blackmailing some public figure with nude pictures. Very hardcore stuff. He wanted big money for it.
Someone is out there.
Monica, she's disappeared.
Stalking the streets.
Briggs, I'm really afraid.
He murdered my daughter.
With a twisted vengeance.
What's eerie is the Vaseline all over her face.
And in order to catch him...
What do I have to do?
A beautiful woman has become the bait.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino mit zwei Filmen, die dem Titel dieses Podcasts alle Ehre machen. Und ja, ich weiß doch, ihr wollt das dreckig und gemein und billig. Und ich glaube, 50% dieser heutigen Folge wird dem auch gerecht. Die anderen 50%, da versucht zumindest jemand etwas bisschen Besseres zu leisten, ob ihm das geglückt ist. Also ich rede hier von Peter Patzak und Killing Blue. Darüber reden wir gleich. Wir, das sind mein Gast Markus Köhler und ich. Hallo Markus.
Also, schade. Du hast mir jetzt den Gag kaputt gemacht. Ich hatte gehofft, du wirfst mir den Ball zu, dass ich mich vorstellen darf, und ich wollte mich als Fürchtegott Traustein vorstellen. Aber gut.
Na gut. Ich finde, er wirkt auch immer noch, der Gag. zum Zeitpunkt sprechen wir über Mad Foxes, Feuer auf Räder. Genau, da fehlt ein N. In dem deutschen Titel. Das ist nicht das größte Defizit des Films aus dem Jahre 1981. Einen der beiden Filme habe ich mitgebracht, den anderen Markus. Deswegen hier vollkommen faire Angelegenheit. Bist du zufrieden mit deiner Wahl, um schon mal so ein bisschen hier ein Meinungsbild, ein vages vorwegzuschicken? Killing Blue. Hat das Wiedersehen Spaß gemacht?
Ja, ich muss leider zugeben, ein bisschen weniger als beim ersten Mal. Denn beim ersten Mal habe ich den vollkommen unvorbereitet bei Amazon Prime entdeckt, hatte kurz zuvor Peter Patzaks Der Joker mit Peter Maffay gesehen und dachte mir, ey, der hat noch so ein Ding, binnen kürzester Zeit mit einer ähnlich wilden Besetzung, diesmal nicht in Hamburg, sondern in Berlin gedreht, das mache ich an. Und ich war auf eine merkwürdige Art einfach nur fasziniert.
Das kann ich verstehen. Einiges kann ich, glaube ich, nicht so nachvollziehen, was dein Gefühlsempfinden zu dem Film betrifft, aber dazu dann später mehr, denn wir fangen natürlich chronologisch korrekt an, wenn es für dich okay ist, mit Mad Foxes, Feuer auf Räder, beziehungsweise Los Violadores im spanischen Original, eine spanisch-schweizer Koproduktion aus dem Jahr 1981, knackige 80 Minuten lang von Regisseur Paul Grau, seine einzige Regiearbeit neben dem Klassiker Sechs Schweden auf der Alm, ja, mit illustren Gestalten in den Hauptrollen wie José Gras, Laura Premica, Andrea Albani, Peter John Saunders, Ryan Billings und als Stiletto, ich glaube, wirklich der einzige Name, der mir so vage was sagte, aber eben auch, glaube ich, nur weil er in einem Dutzend Jess Franco-Filmen noch mitspielt, Eric Falk. Musik von Walter Baumgartner, ich glaube nicht genannt, musikalisch wird er nur genannt E-Flat als Komponist, und es ist eine Erwin C. Dietrich-Produktion, auch das ein Brückenschlag zu diversen Jazz-Franco-Produktionen aus der damaligen Zeit. Und ich würde mal die OFDB-Inhaltsgabe vorlesen mit mittelgroßer Spannung, weil ich kenne die auch nicht, und mal gucken, was hier Dennis O. dem Film so inhaltlich abgewinnen kann. Man sollte sagen, Alternativtitel Stingray 2, benannt nach dem Gefährt unseres Protagonisten. Und Dennis O. schreibt, nach einem Disco-Besuch wird Hells Freundin von einer Rockerbande vergewaltigt. Hell sinnt auf Rache und lässt im Gegenzug mit Hilfe seiner schlagfertigen Freunde einige Biker um die Ecke bringen. Doch die Überlebenden schlagen zurück und Hell flüchtet in das Landhaus seiner Eltern. Schon bald haben die Biker seinen Unterschlupf ausfindig gemacht. Punkt, Punkt, Punkt.
Ah, Markus. Jetzt verstehe ich.
Ja, das ist aber ganz schön verkürzt, weil ich glaube, er hat zwischendurch auch noch eine zweite Liebelei, weil so richtig schlimm findet er es, glaube ich, nicht, dass seine Partnerin, die gerade 18 geworden ist, da vergewaltigt wurde. Er hat ja dann schon gleich den nächsten Flirt an der Backe, und erst danach wird er so richtig zum Berserker.
Hat ja nicht nur diesen Flirt, ich meine, er hat ja schon die nächste im Bett liegen, wenn er nach Hause kommt.
Stimmt.
Da ist ja noch eine dazwischen. Also,
Ist das seine Frau? Habe ich das richtig gedeutet?
Ich weiß es nicht.
Also sie scheint ein paar Jährchen älter zu sein als dieses Teenager-Mädchen, was er da in seinem Sportwagen hat.
Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll.
Okay, hast du den Film zum ersten Mal gesehen?
Ja.
Ja.
Ja. Ich schiebe diesen Film schon, glaube ich, seit mehreren Jahren vor mir her. Ich weiß nicht, in welcher Film-Website er mir mal, doch, ich weiß es wieder, es war auf der mittlerweile nicht mehr vom Original-Creator betriebene, weil leider verstorbenen Seite badmovies.de. Mhm. Der Autor Markus Neser ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Der hatte immer ellenlange Reviews, also Inhaltsangaben der Filme, wirklich Szene für Szene aufgeschrieben und hatte die dann auch immer sehr amüsant kommentiert. Und Matt Foxes war einer dieser Filme, die er da lang und breit untergeschrieben hatte. Und ich hatte mir das damals alles durchgelesen und ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, was ich da gelesen habe. Und dann hatte ich ihn und ja, er lag jetzt ewig im Regal, bis du dann um die Ecke gekommen bist.
Ist ehrlich gesagt ein Titel, den ich mir seit ungelogen Jahren für den Podcast wünsche. Ich kann nur nicht mal einen Grund dafür benennen, warum es nicht geklappt hat. Ich habe ihn Daniel vorgeschlagen und diversen anderen Gästen und es wurde immer höflich abgewunken. Ich glaube aber noch nicht so sehr im Bewusstsein darüber, was in dem Film passiert, sondern einfach aus Desinteresse, weil kennt kein Mensch. Und die Leute, die ihn cutten, sagt dann eben auch, ja gut, ist ja nett, aber was will man darüber sagen? Ich denke, es gibt zumindest ein paar Sätze darüber zu verlieren. Ja. Wenn ich auch ein bisschen enttäuscht bin, muss ich ja zugeben, dass sich so über die Entstehungsgeschichte des Films kaum etwas herausfinden lässt, obwohl ja jetzt doch durchaus einige bekannte Persönlichkeiten, ich meine, dieser Art von Kino daran beteiligt waren. Ich habe Walter Baumgartner genannt als Komponist, Erwin C. Dietrich als Producer. Paul Grau ist zumindest, habe ich mir angelesen, im Schweizer Privatfernsehen eine bekannte Nummer. Und Erwin C. Dietrich hat dazu auch mal einen Audiokommentar aufgenommen. Aber ich glaube, er war, so habe ich es meine rausgehört zu haben, von der Produktion da doch so weit entrückt, dass er nicht wirklich viel dazu sagen konnte, was da genau passiert ist. Außer wir haben diesen Film gemacht, er hat Geld eingespielt und er ist nicht so hundertprozentig gelungen. Also ich glaube, er bezeichnet seine eigene Filmproduktion als Trash auf diesem Audiokommentar.
Okay, ja, ich habe jetzt auch nicht viel gefunden. Ich meine, das war der Wikipedia-Artikel, immer die beste Adresse, in der verlautet wurde, dass nachdem Paul Grau den Film zu Ende produziert hatte und dann quasi zur Abnahme oder zur Ansicht rübergeschickt hatte, Dietrich ihn gar nicht erst fertig geschaut hat. Er hat ihn dann einfach nur noch veröffentlicht, weil er mit dieser Art von Film nichts zu tun hatte. Dann folgte ja wohl relativ schnell die Indizierung und schon war es dann halt auch mit dem Geldverdienen relativ schnell vorbei.
Ich bin jetzt mal frech und sage, ich glaube, der musste nicht viel Geld machen an den Kinokassen oder den Videotheken, um profitabel zu sein, weil er sieht eben wirklich aus wie 3,50 Mark. Also ich mache da jetzt auch aus meinem Herzen keine Mördergrube, der zieht irgendwas vom Pferd. Das ist ein Scheißfilm, der sieht da kacke aus, der sieht da wirklich genauso teuer aus, wie er wahrscheinlich war, irgendwie so mit einem dreistelligen D-Mark-Budget gedreht. Wahrscheinlich ein paar mehr, weil Celluloid ist ja nicht ganz so billig. Aber ansonsten, ja, das ist irgendwie kompletter Dilettantismus von der ersten bis zur 80. Filmminute. Aber er hat natürlich auch einen faszinierenden Charme, finde ich tatsächlich, über den es sich vielleicht zu sprechen lohnt. Fragezeichen?
Also wenn man jetzt irgendwelche filmischen Ansprüche haben möchte an ein guter Schauspieler, ein ordentliches Drehbuch, einen nachvollziehbaren Schnitt, eine Charakterentwicklung oder irgendwas in dieser Art und Weise, ja, der möge was anderes schauen. Wer einfach 90 Minuten seinem schlechten Geschmack mal freien Lauf lassen möchte, also der kann richtiger nicht sein. Also um das mal nochmal ganz kurz aufzugreifen, von wegen, du hast den Film auch anderen potenziellen Mitsprechern angeboten, die dann abgewunken haben. Also ich kannte den
jetzt Film. Jetzt schon lange nicht mehr. Nein, jetzt habe ich mir aufgespart für dich tatsächlich. Also für diese besondere Gelegenheit. Also schon lange nicht mehr. Das letzte Angebot, das ich gemacht habe, ist bestimmt schon 2 Jahre plus her. Ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben und dachte, Markus,
Also ja, er war mir durchaus ein Begriff und ich hatte noch nie diesen Moment, wo ich sagte, so heute, Matt Foxes, heute ist es soweit. Ja. Und ich gebe auch zu, ich habe mir noch nicht eine Sekunde Bewegtbild angeguckt, aber nachdem du ihn mir vorgeschlagen hattest und ich sagte, ey komm, da bist du dabei, jetzt einmal ins kalte Wasser springen, habe ich danach das erste Mal dann bei YouTube mir mal den Trailer angeguckt.
Ja.
Und meine erste Reaktion war, warum habe ich so lange gewartet?
Was ist in dem Trailer drin, was dich überzeugt hat?
Also der Trailer ist sehr ja, sehr actionlastig aufgebaut. Also er wirkt, also er wirft diese, war es Gott nicht, wirklich guten Action-Set-Pieces, also irgendwelche Motorrad-Stunts, irgendwelche Karatekämpfer, die da ihre Moves vollführen, unseren, ich will ihn gar nicht Helden nennen, mit seiner Schrotflinte, wenn er da rumspringt, umher, und dachte mir so, ja, da ist es doch. Es gibt doch anscheinend doch deutsches Genre-Kino. Ich meine, ich komme aus einer Zeit, wo man jahrelang darüber sich beschwert hat, dass eben Deutschland sich nichts traut und nichts macht. Und dann dachte ich mir so, ja, da ist doch mal irgendwas. Ich meine, ich hatte ja auch beispielsweise über dich und den Podcast Zinksärge für die Goldjungs entdeckt, den ich ja auch großartig fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich mich gefragt habe, warum habe ich davon vorher noch nie gehört? Und gerade in dieser Ecke war ja doch hier und da mal immer jemand gewesen, der sich mal was getraut hat. Auch der zweite Film könnte man ja auch in diese Richtung dann werfen, den wir heute besprechen. Und dann dachte ich mir bei Matt Fox so, ey, der bedient doch eigentlich alle Beats, die ich eigentlich mag. Natürlich 3-4 Nummern ranziger, als ich es gewohnt bin, aber mein Gott, es geht doch darum, in erster Linie um Spaß zu haben.
Auch wenn du nach sowas suchst, ich meine, einfach nur mal hier in die Filmografie von Erwin C. Dietrich gucken, und ich glaube, da findet man eine Menge in den 60er bis 80er Jahren, was irgendwie adäquat schuldig und genreig ist. Aber ja, ich gebe dir recht, der ist schon besonders. Wobei ja, wie gesagt, streng genommen ja spanisch-schweizerische Produktion, also kein deutscher Film. Ja. Aber das spielt eigentlich auch keine Rolle, weil ich weiß gar nicht, für welchen Markt der produziert wurde, wie da einfach geredet wurde. Also Erwin C. Dietrich erwähnt in seinem Audiokommentar, alle Außenszenen wurden in Spanien tatsächlich gedreht, und immer wenn sie in geschlossenen Räumen sind, haben sie in einem Schweizer Filmstudio gedreht oder eben an Sets irgendwo in der Schweiz. Und er wird einiges Anekdotisches los, aber das sind eben auch alles so Dinge, die man sich selber erschließen konnte, wie zum Beispiel, warum haben die manchmal Hakenkreuz auf ihren Armbinden und manchmal eben nicht? Und die Antwort ist einfach, wenn man den Film genau guckt, dann fällt einem das auch auf, sobald sie an öffentlichen Plätzen sind, mussten sie die Hakenkreuze abkleben. Und wenn sie wieder am Set irgendwo sind, in geschlossenen Räumen, sind die Hakenkreuze wieder da, was dann für komische Brüche sorgt, wie die gehen irgendwie, steigen auf der Straße von ihren Motorrädern und haben irgendwie abgeklebte Armbinden, und dann kommen sie oben in die Wohnung, um wieder jemanden umzubringen, und plötzlich sind die Hakenkreuze wieder da. Also, und ich glaube, auch solche Szenen und die Gewaltszenen haben natürlich auch dafür gesorgt, dass der Film dann auch relativ schnell unsichtbar gemacht wurde in Deutschland. Durch eine Indizierung. Weil sowas sieht man ja nicht gern. Wo fangen wir an? Die Handlung, ich meine, müssen wir uns jetzt auch nicht irgendwie haarklein durchhangeln, ist schon adäquat eklig eigentlich in den ersten ein, zwei Minuten, wobei da kommt erstmal relativ viel Musik und dann eben ein Dialog zwischen unserem Protagonisten und seiner blutjungen Nymphe da. Die reden darüber, dass er ein besonderes Geschenk für sie hat zum 18. Geburtstag. Jetzt darf sie ja.
Ja.
Und später muss sie dann mit Stiletto, einem der Rocker.
Ja, aber allein schon dieser Dialog zwischen den beiden in der Diskothek. Ich meine, hat er wirklich zu ihr gesagt, dass er seitdem sie 10 ist darauf wartet, dass sie endlich 18 wird?
Das hast du gehört, das habe ich nicht gehört. Aber es ist schon, also ich meine, selbst wenn er das nicht sagt, und ich nehme es jetzt einfach ab, ich habe das überhört, weil ich vielleicht auch mich weggecringed habe. Es ist einfach sehr, sehr merkwürdig, weil er diese Feierlichkeit hier zu ihrer Volljährigkeit, wo er sie dann endlich entjungfern kann, und das ist eben auch Thema in ihren Dialogen, auch gemeinsam mit anderen Leuten feiert, offenbar in seiner Bar, so von wegen, hey Leute, guck mal, wen ich dabei habe.
Ja, endlich ist die 18, endlich darf ich.
Dem Mädchen nehme ich auch nach die Jungfräulichkeit, trink doch mit.
Ja.
Und das ist unser Held, hast du gerade schon gesagt, ja. Unser Sympathieträger, unser Protagonist. Und die bösen Jungs kommen dann erst noch. Warum wollen sich die Rocker nochmal an Hell rächen?
Ja, gleich zu Beginn siehst du doch unseren Helden in seiner Stingray die Straße entlangfahren, bis er doch unsere Rocker an dieser Kreuzung trifft.
Stimmt.
Wo sie sich dieses Scharmützel dann, also dieses verbale Scharmützel geben, dann geben sie plötzlich Vollgas und einer von den Rockern stürzt fährt in ein Fahrzeug und verstirbt wohl offensichtlich dabei.
Sehr gut, ich habe den Film jetzt dreimal gesehen, weil ich konnte das nie nachvollziehen. Stimmt, ich habe diesen Stunt vergessen, der ist auch mittelmäßig gut gemacht.
Ja, aber unser Held ist ja dann, ich habe das nicht nachvollziehen können, es passiert dieser Unfall und dann geht er in die Diskothek direkt danach. Also vollkommen ungerührt, dass da offenbar jemand jetzt minimum schwer verletzt, im schlimmsten Fall sogar ums Leben gekommen ist aufgrund seiner Fahrkünste.
Ja.
Ist aber dann doch so geistesgegenwärtig. Ich glaube dann später, wenn er auf unsere Anhalterin trifft, mit der er ja dann das nächste Techtelmechtel dann beginnt, dann aber zu erzählen, ja, da gibt es so ein paar Rocker, die mich für den Tod an einem ihrer Mitglieder verantwortlich machen. Also er ist sich dessen offenbar bewusst. Ja. Aber es bockt ihn halt einfach nicht.
Das ist ihm egal, ja. Also ich glaube, in der Hinsicht ist der Film auch durchaus herausfordernd. Also die, José Gras ist der Schauspieler Hal Walters. Irgendwas an Sympathiefaktor zuzuschreiben, ist verdammt schwierig. Er ist total ekelhaft in allem, was er tut. Er wirkt entweder aggressiv oder teilnahmslos oder eben einfach nur dämlich. In unterschiedlichen starker Ausprägung, aber immer eins von den dreien. Noch dazu ist er dann auch zwischenzeitlich berauscht und erzählt, wie toll er immer noch Auto fahren und bumsen kann, egal wie breit er ist. Und ja. Dann ist er anscheinend aber eben auch zu breit, um seiner Freundin Babsy, heißt sie, glaube ich, also Babsy geschrieben und Babsy genannt im Film, nicht zu Hilfe zu eilen, als dann eben die Gang kommt und der größte Rocker von allen, Stiletto, gespielt von Eric Falk, der dann auch später in der eine mittel erfolgreiche Hardcore-Karriere hinlegte, vergewaltigt wird. So.
Ja, also ja, meine Charaktereinstufung für ihn war, er ist ihr Zuhälter zu Beginn. Und der Film tut nichts, um mich dann irgendwann mal vom Gegenteil zu überzeugen.
Er ist auf jeden Fall gut vernetzt. Und ich glaube, das sind so, ich glaube, die erste Szene, für die sich Menschen auch an den Film erinnern, gern oder ungern, ist dann die, wo er diese Kampfsportler rekrutiert, die dann bei der Beerdigung des einen Rockers, dessen Tod Hell verschuldet hat, dann eben die Rocker angreifen. Und der Anführer von denen trägt so eine SS-Totenkopf-Divisions-Uniform, Mütze, wie auch immer. Und dem wird der Pimmel abgeschnitten und er wird damit gefüttert vor seinem Tod. Er stirbt ja gar nicht. Das ist ja der Twist, Entschuldigung.
Ja, also, wir tun uns jetzt schon schwer, aber weiß gar nicht, wie ich diesen Film anders beschreiben soll, als eine Absonderlichkeit nach der anderen aufzuzählen und zu erklären, warum das irgendwie kein stimmiges Ganzes ergibt. Aber allein dieser Moment, wenn er bei dieser Karateschule anruft und erzählt, ja, sie haben meine Betsy vergewaltigt, und der Karate-Trainer, übrigens der Regisseur,
oh, sehr schön,
das so teilnahmslos hinnimmt. Ach, die war das. Ah ja, 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 die Jungs machen das für dich, ne? Ja, und sie gehen dann halt auch einfach mal direkt los und verprügeln irgendwelche Rocker, zwar nicht zu Tode, aber schneiden irgendeinem anderen seinen Schniepel ab und geben ihn zum Essen.
Die Gleichgültigkeit, mit der hier Gewalt ausgeübt wird, ist wirklich erschreckend. Also es geschieht so unter kompletter emotionaler Teilnahmslosigkeit in den allermeisten Fällen. Ich meine, manchmal haben die Leute auch noch so ein Fünkchen Spaß dran, so scheint es. Also zum Beispiel scheinbar harmlose Kampfsportler haben unglaublichen Spaß daran, dem Rocker-Anführer, diesem Nazi-Generalkommandanten dafür arme, das Gemächt abzuschneiden und ihm ins Maul zu stopfen. Aber ansonsten, der Großteil der Gewalt findet einfach nur so statt unter, ja, kompletter Indifferenz. Und das hat mich auch an dem Film so irritiert. Es ist fast so, als ob der Film einen herausfordern will, bloß nicht zu viel Spaß dabei zu haben. Und du hast ja gerade schon beschrieben hier, wie der Karateschullehrer, Trainer, Inhaber reagiert auf diesen Anruf, so von wegen, aha, okay, nein, da werden meine Schüler sicher einen Riesenspaß bei haben, die unterstützen dich da gerne, mach dir keine Sorgen, Hell.
Ja, überhaupt bin ich dahinter gekommen, ob Regisseur, Drehbuchautor oder wer auch immer überhaupt vorhatten, irgendeine Figur uns als sympathisch zu verkaufen, oder sollte das einfach nur eine Aneinanderreihung, ja, von eben das, von dem zu sein, von dem er glaubte, ein Publikum abgrasen zu können, eben Sex und Gewalt.
Vermutlich, ja. Ich muss ja sagen, die Gewaltszenen hier und da doch noch, aber vieles andere in dem Film ist immer dann, der Film ist immer dann am schwächsten, wenn er versuchen will, mehr zu bieten als sein sehr schmales Budget und eben die Inszenierungskunst, das Talent von Paul Grau eben ermöglichen. Ich finde ihn so in diesen Leerlaufszenen eigentlich fast am besten. Also in diesen unmotivierten, langen Sexszenen zum Beispiel, wenn er dann nach Hause kommt aus dem Krankenhaus und Babsy ist hier gerade, ich weiß nicht, komatös, auf jeden Fall natürlich irgendwie schwer traumatisiert und körperlich geschädigt durch die Vergewaltigung. Er kommt nach Hause und schläft dann mit dieser anderen Frau, die dann zu Hause auf ihn wartet. Und diese Szene geht unangenehm lange und ist auch komplett unmotiviert. Und es gibt so diverse Momente, auch dieser Morgen, an dem die Rocker da aufbrechen und Eric Falk läuft dann nackt rum und macht dann eben diese High Kicks ohne Schlüpper. Das sind eigentlich für mich so die schönsten Momente, weil ich denke, das ist einfach, die sind einfach nur dazu da, weil wahrscheinlich der Regisseur gesagt hat, wir müssen das Ding irgendwie auf 80 Minuten bringen, Leute. Und wir haben kein Geld für noch mehr Action oder Effektszenen.
Ja, sie wirken einfach so wie blind draufgehalten. Leute, habt Spaß, damit wir was haben, ja, und dementsprechend losgelöst wirken offenbar alle, während sie in den Momenten, wo sie sowas wie eine Handlung oder Inhalt transportieren müssen, hoffnungslos überfordert sind.
Mhm. Ich finde auch tatsächlich sehr, sehr gelungen, sehr, sehr schön die Szenen, die kurzen Einblicke in das Familienleben von Hal. Der fährt ja dann aufs Land und wir lernen seine Eltern ein bisschen kennen.
Frag mich immer, was sind das für Menschen, die in solchen Filmen mitspielen? Also wenn ich da an ältere Menschen aus meinem Umfeld denke, die würde ich für kein Geld der Welt dahin kriegen. Ja, okay.
Also mir hat's Freude bereitet, dieses bemühte Zeitschinden durch Einführung von Figuren, von denen wir bereits wissen, bevor sie zum ersten Mal aufgetaucht sind, die werden in 0, nichts einfach platt gemacht, niedergemacht. Die sind Kanonenfutter. Zum Beispiel erzählt ja dieser Anhalterin dann lang und breit über die körperliche Behinderung seiner Mutter und einiges über seine Familie. Und da lernen wir seine Eltern kennen und die unterhalten sich gerade über Geldanlage oder sowas. Mhm. Und dass sie ja bald irgendwie den Urlaub leisten könnten, den sie immer schon gemeinsam machen wollten. Und natürlich führt das alles nirgendwo hin, denn 3 Minuten später sind die Rocker da und schießen ihn einfach in den Unterleib. Ich lache, es ist traurig.
Natürlich. Ja, aber die Art und Weise, also der Kreativität dieser Szene hat man wiederum keine Grenzen gesetzt. Also auch in Form von dem Sadismus, den man damit transportiert. Also wie diese eine junge, das Küchenmädchen, nenne ich sie jetzt mal, dann ja, plötzlich erstochen wird. Die ältere, ich nenne sie mal Hausdame, die auch minutenlang eingeführt wird und durchaus sowas wie Sympathien auf sich vereinbaren kann, einfach rausgeschossen wird aus dem Film und sich dann bei der Mutter dann wirklich mit diesem, was ist das schon, mit diesem Stunt kann man ja fast schon sagen, das Highlight dann noch liefert.
Das stimmt schon. Die Mutter sitzt im Rollstuhl und wird eben entsprechend effektiv auch weggeblasen und der Rollstuhl trägt seinen Teil dazu bei, dass diese Stunt-Szene, glaube ich, wahrscheinlich die beste ist im ganzen Film. Und es war so der einzige, glaube ich, Action-Moment, in dem ich dachte, oh, hier geht doch was. Nur weil ich gedacht habe, okay, ist wahrscheinlich auch wirklich jemand involviert gewesen bei den Dreharbeiten, der sein Stunt-Handwerk auch versteht, aber der ganze Rest ist eben wirklich elendig, auch weil sie sehr bemüht sind, dieser Corvette Stingray hier, dem Alternativtitel hier, des Films seinen Namen gibt, bloß sich zu beschädigen. Selbst die Rocker, die gehen immer daran da vorbei, ganz ehrfurchtsvoll und machen dann so Schattenboxen in Richtung der Corvette, aber ohne jemals irgendwie auch nur einen Flecken dran zu machen, geschweige denn einen Kratzer. Weil man merkt wirklich, die hatten wahrscheinlich nicht das Budget, das Auto kaputt zu machen.
Ja, auf irgendeinem Privatfundus vielleicht dorthin gekarrt worden. Und auch überhaupt, ich meine, es wird für eine komplette Action-Szene verwendet, in der, soll eine Verfolgungsjagd halt darstellen. Aber ich habe schon lange keine so wenig involvierende Action-Szene mehr gesehen wie hier. Also wie hier Geschwindigkeit simuliert werden soll. Nee.
Also, wir kommen ja gleich zu Killing Blue, keine Sorge.
Nein, um Gottes Willen, wir können doch gerne bei Mad Foxes bleiben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben gerade genauso viele Probleme, das Ganze irgendwie zu besprechen, wie die Darsteller der beiden zusammenhängenden Film zu basteln.
Ja, natürlich, weil der Film tatsächlich immer so, also der Film, der ist kein Punkt der Zäsur, da ist im Grunde alle 5 Minuten oder so ein Moment, in dem der Film einfach sagt, okay, alles, was bis dato passiert ist, spielt eigentlich keine Rolle, jetzt geht's erst richtig los. Es gibt ja auch nie eine Bezugnahme darauf, außer ganz, ganz vage, dass da irgendwas passiert ist. Also es kommen ja Leute um, zum Beispiel in diesem Wohnort, ich glaube, der nicht namentlich genannt wird von Hal, der wohnt dort zumindest auf der deutschen Tonspur in der Marktstraße, was ich auch irgendwie ganz komisch fand, auch seine Wohnung schon so von außen, weil er ist ja irgendwie so ein großes Ding, er ist irgendwie anscheinend Clubbesitzer, er kennt sie alle, ihm gehört wahrscheinlich auch diese Karateschule und dann sehen wir da sein Mietshaus da von außen und es sieht da wirklich aus wie die allerletzte Gegend, aber
ja, gut. Glaubst du eigentlich, dass es in Barcelona eine Marktstraße gibt? Weil der Film verortet sich ja offenbar, also oder beziehungsweise und er nimmt ja keine Anstalten zu verbergen, dass er eben in Spanien gedreht wurde. Also wenn unser Held zu Beginn nach dem Überfall aus dem Krankenhaus kommt, ist das halt eindeutig ein spanisches Krankenhaus, weil da auch spanische Schriftzüge über dem Eingang verortet sind. Aber er wohnt in der Marktstraße.
Natürlich. es ergibt alles keinen Sinn. Auch die Motorradgang ist so. Ich meine, die fahren eben auch keine Harleys oder irgendwie so dicke Chopper. Die fahren alle so Motocross-Maschinen, was ich glaube auch einfach für eine Rockerband ziemlich schäbig ist. Und das sage ich als Nullkenner dieser Materie und der Szene. Aber ich guckte mir diese Maschinen an immer und dachte, also keiner, der mit einem Stahlhelm und Lederkostüm und am besten noch eine Hakenkreuzarmbinde und sich wie ein Rocker-Nazi aufbrezelt, der fährt doch mit so einer japanischen Moto Guzzi da rum. Aber so ist es anscheinend hier.
Ich glaube,
ist keine MotoGuzzi. Entschuldigung, alle hier Biker-Fans, bitte verzeiht mir.
Ich glaube, Authentizität war hier nie das Mittel der Wahl. Aber du hast es gerade so schön gesagt, solche Beiläufigkeitsszenen, also ich nenne es jetzt mal so Brückenszenen, davon hat der Film ja wirklich unglaublich, sehr, sehr viele. Könntest du da ein Highlight benennen? Weil mir fallen da gleich aus dem Stand mehrere ein, wie beispielsweise am Anfang in der Diskothek, wo minutenlang gezeigt wird, wie die Disco-Besucher so funky Music abtanzen. Oder wenn unsere Anhalterin gezeigt wird, wie sie mit ihrem, Freund oder ihrer Bekanntschaft.
Ich glaube, das ist auch mein
Highlight. Aus dem Wasser steigen, offenbar, ja, ich kam mir halt vor, wie am FKK-Strand hinter der Mauer, Entschuldigung, also minutenlang halt zugucken, nur um den armen Kerl dann in der nächsten Szene dann wieder abzuservieren.
Ich glaube, das wäre auch mein Highlight, weil ich glaube, das ist für mich auch so die größte, einfach der denkwürdigste, transgressivste Moment, weil er auch an mich als Zuschauer die größte Herausforderung stellt, weil das ja vollkommen kontextbefreit ist. Wir haben jetzt Vergewaltigung gesehen und Morde und ich glaube kurz vorher dieses Karate-Schule-Massaker und plötzlich völlig entrückt von dem, was bisher passiert ist, sehen wir, ich würde sagen, 3 Minuten lang so ein Gefummel am Strand zwischen 2 Figuren, die wir bis zu diesem Zeitpunkt so ungefähr zur Halbzeit des Films nie getroffen haben, ohne irgendeinen Kontext. Und der Kontext ist eben, wird hergestellt dadurch, dass eben Hell irgendwann vorbeifährt, offensichtlich auf der Flucht vor den Rockern, aber auch nicht so wirklich, weil die unterbrechen ja auch ihre Flucht. Also er ist auf der Flucht, aber anscheinend dann hat er es doch nicht mehr so eilig und die haben zwischendurch einfach mal Pause gemacht, weil sie, weiß ich, ein bisschen nackig durch die Gegend laufen mussten oder so. Und dann gabelt er eben diese Frau auf und dann denke ich mir, ach, deswegen, ah, okay, jetzt hier führen die Fäden, die Wege wieder zusammen. Aber das war die schon echt, echt herausfordernd. Die war toll, diese Brückenszene.
Ja, aber genau, du hast es gerade schon wieder beschrieben, allein, dass Hell angeblich auf der Flucht ist.
Ja.
Also das habe ich jetzt gerade durch die Inhaltsangabe von Dennis O. erstmal so für mich erkannt, weil ich dachte irgendwie nach all diesem Blut und dieser Verfolgungsjagd und der Vergewaltigung, ja, muss er erstmal zum Entspannen zu seinen Eltern rausfahren. Also, dass das eine Flucht ist oder dass er sich irgendwie getrieben fühlt, Angst hätte oder mal wieder zu Kräften kommen muss, um vielleicht dann endgültig zurückzuschlagen, wo er ja überhaupt keine Motivation für hat bis dato, das konnte ich mir da bei aller Liebe und bei allem, was ich mir zusammenreimen konnte, nicht herleiten.
Er muss doch auch damit rechnen, aber er hat dann anscheinend erst seine Epiphanie, als er dann sieht, den Gärtner sieht am Boden liegen, sieht ihn mit der Heckenschere im Gesicht, dass ihm die Rocker eben folgen. Aber er nimmt sich unglaublich viel Zeit für so Beiläufigkeiten und ist sich anscheinend gar keine Gefahr bewusst und treibt sie ganze Zeit hier mit Silly, heißt, glaube ich, die junge Dame, ist mit seinen Eltern zu Abend, spielt so ein bisschen Schach mit seinem Dad, Mama ist schon im Bett. Und sie treiben es auch in der Badewanne mit Pisse, so habe ich das gedeutet.
Ach, du auch, ja, okay.
ich weiß nicht, was man das sonst deuten soll. Das ist wirklich, das ist so die Art von Urin, die man nach einer wirklich langen Nacht, ja, in der Harnröhre
hat. Also um das zu beschreiben, wir haben eine Badewanne, in der unser Held drin liegt, die halt einfach komplett eingegelbt ist.
Ja.
Und
eingegelbt ist ein schönes Wort, ja.
Und dann holt er sie sich in seine Badewanne rein. Also ich fand es faszinierend. Also aber in diesen Momenten, also gerade mit diesen Softsex-Beischlaf-Szenen, merkt man aber halt einfach, wo die Macher eigentlich ihre Kernkompetenzen haben.
Ja, vermutlich. Ich habe mich, in solchen Momenten frage ich mich dann aber doch, was hat die denn geritten? Ich habe erstmal gedacht, ist das vielleicht auch einfach ist das negativ oder die Kopie, von der die Kopie, die ich jetzt gesehen habe, gezogen wurde, einfach so verblasst, einfach dieses klassische Essig-Syndrom eben, aber das führt ja eher dazu, dass das Bild dann so braun, rot, lila stichig wird und einfach sich die Farben verändern. Ich gehe schon davon aus, dass sie diese Szene gedreht haben und gesagt haben, okay, wir machen jetzt nicht irgendwie ein Schaumbad in einer einigermaßen attraktiven Farbe, lass es blau sein, lass es grün sein. Nee, wir füllen die Wanne mit klarer, gelber Flüssigkeit, die aussieht, als hätten die da reingepinkelt. Es ist super unangenehm und dadurch eben aber auch, ich weiß nicht, wie breit ich sein müsste, um da nur einen Hauch von Erotik drin zu sehen oder zu fühlen in dieser Szene. Ich gucke das an und denke mir, oh. Lass es vorbeigehen.
Ja.
Aber da sind wir schon im großen Finale fast.
Oh, er macht einem echt zu schwer, der Film. Ja, aber dann in diesen letzten 20 Minuten hat man dann aber auch das Gefühl, jetzt, okay, darauf habt ihr doch jetzt die ganze Zeit hingearbeitet, oder? Das war doch eigentlich euer Hauptziel, das, was ich jetzt hintereinander aneinandergereiht sehe, das ist doch das, was ihr mir jetzt verkaufen wolltet. Mhm. Und ja, in der Hinsicht würde ich sagen, liefert er doch eigentlich ab, oder? Man ist ja schon einigermaßen abgestumpft zu diesem Zeitpunkt, wenn es dann zum Rachemodus kommt.
Ja, doch. Er liefert ab. Das ist natürlich alles nicht so wahnsinnig gut inszeniert, Nein. aber die Ideen entschädigen für vieles. Und da gibt es eben doch zwei, drei, möchte ich mal sagen, lichte Momente seitens der Drehbuchautoren, des Regisseurs, in denen ich mir schon denke, ja, das hat schon was. Also, sag mal so, diese Szene, in der zum Beispiel hier Stiletto umbringt auf dem Klo, die ist ja konzeptionell schon total in Ordnung. Das ist eben so ein typischer einfach Power-Move, wenn du in so einem Rache-Thriller bist und hast einfach einen Protagonisten wie einen Charles Bronson, den du vielleicht auch noch sympathisch findest, einfach nur, weil er eigentlich ein raubeiniger Typ ist, aber im Grunde seines Herzens total okay und er hat eben vielleicht auch gerade seine Frau oder seine sonst wen verloren, sein Hund wurde getötet, wie auch immer. Nee, das ist John Wick, Entschuldigung. aber und er hat einen Grund, aber Hal ist eben so ein Arschloch, das macht die Szene kaputt, dass ich mir denke so, ich gönne dir eigentlich gar nicht diese Genugtuung, den Typen da gerade von der Klobrille gesprengt zu haben.
Ja, vor allen Dingen halt nehme ich diesem Schmierlappen halt nicht ab, dass er hier plötzlich den Racheengel gibt. Du hast jetzt, klar, du hast jetzt Charles Bronson aufgemacht, wir befinden uns 1981. Ich denke, Bronson dürfte da immer noch Hauptinspirationsquelle gewesen sein.
Ich denke auch, ja.
Ja. Aber selbst einem Bronson, dem ich ja in seinem Granitgesicht irgendwie noch sowas wie Weltschmerz noch ansehen kann, wenn er mordend und rächend durch die Straßen zieht, selbst im zweiten Teil, wo er dann deutlich mehr Spaß an seinem Sadismus hatte als im ersten, ist das hier eben diese Nulpe von Hauptdarsteller oder diese fehlbesetzte Hauptfigur. Ich gebe diesen Rachefeldzug mit, nicht weil ich dem Darsteller jetzt seine Rache gönne, sondern weil ich seine Eltern einfach so sympathisch und lieb fand. Und dass er das jetzt so macht. Aber offenbar scheinen ja, da reden wir bestimmt gleich nochmal drüber, über das komplette Ende. Aber selbst die Macher scheinen ja nicht allzu viel Sympathie übrig zu haben für ihre Hauptfigur.
Offensichtlich nicht. Das hat ja auch, dass trotzdem man eigentlich mal so, jetzt kommt aber Tempo rein, jetzt sind die Eltern tot und es ist wirklich, auch wirklich die Kacke am Dampfen und Hal sagt dann auch zum ersten Mal, nee, jetzt reicht's. Jetzt ist genug. Jetzt haben sie irgendwie 2 Dutzend Leute umgebracht, inklusive meiner besten Freunde, meiner Mitarbeitenden, meiner Partnerin vergewaltigt, wie auch immer, alles Mögliche. Jetzt ist aber wirklich genug, jetzt reicht's. Selbst dann hat der Film eben noch Zeit für diese Leerlaufszene, in denen er dann 2 Minuten durch, keine Ahnung, Sevilla, Barcelona, wo auch immer, durchcruist. zu schunkeliger Musik. Es ist einfach so, ich meine, einfach auch nur dieses lange Inhalten auf Eric Falks Penis. Ich meine, es ist super merkwürdig die ganze Zeit. Es ist so komisch und unmotiviert. Nichts ist hier motiviert. Auch die Sadomaso-Sex-Szene danach in den, also, was soll das? Es ist einerseits so ein typischer Exploitationer, das ist ja auch schon beschrieben, der, ich glaube, einfach die niedrigsten Instinkte seiner gemutmaßten Zielgruppe anspricht. Und trotzdem ist meine Wahrnehmung, dass er immer wieder Dinge macht, die niemand eigentlich sehen möchte innerhalb der Gruppe von Menschen, für die dieser Film eigentlich gemacht ist. Nämlich wahrscheinlich Typen im Bahnhofskino oder die sich irgendwas aus der Videothek ausgeliehen haben und einen feuchtfröhlichen Abend genießen wollen.
Das wäre auch die These, zu der ich mich am ehesten hinreißen lassen würde. Wir befinden uns, ich habe schon mal gesagt, 1981, also Videotheken waren auf dem Vormarsch. Mhm. Und der ist wirklich schon in dem Hintergedanken halt auch produziert worden. Ist doch vollkommen egal, was der im Kino macht. Spätestens in der Videothek mit einem ordentlichen Cover wird es ein Publikum geben, die den mitnimmt, weil sie mehr von dem wollen, von dem sie es endlich mit nach Hause nehmen können. Neben den großen Sachen, die sie kennen, dann halt mal sowas wie Mad Foxes, der ja nicht umsonst 1981 klingt wie Mad Max. Ja,
stimmt.
Man muss ja auch bedenken, das war ja damals noch ein Publikum, das ja eben nicht das Internet zur Verfügung hatte, um sich erstmal zu informieren, was liegt denn da vor mir, was habe ich denn da? Da gab es nur den Cover, da gab es den Film und den nimmst du halt mit. Und wenn ich meine 3,50 Mark dann in der Videothek hinterlassen habe, dann waren alle glücklich. Egal, ob ihnen der Film gefallen hat oder nicht.
Ja, danke nochmal für die Erwähnung des Preises. Ich glaube, dass haben Menschen auch, die etwas jünger sind, als wir gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass tatsächlich Videofilme gar nicht so günstig zum Leihen waren, ehrlich gesagt. Also einigen Menschen heutzutage ist es ja schon zu viel, mal einfach 3-4 Euro für einen Streaming-Titel zu bezahlen. Aber ich glaube, damals einfach sich einen Film über Nacht auszuleihen, das kostete so 3 Mark pro Tag aufwärts, zumindest bei den Neuheiten, auch gerne mal 4 oder 5. Ja. Das war ein teures
Film. Wenn der in der Videothek lag, ich meine, es gibt ja dann auch keine echte Mundpropaganda, also die dem Film geschadet hätte in irgendeiner Form.
Wir haben dann diesen lahmen Schlusskampf. Der ist wirklich, wirklich schlimm. Wie gesagt, immer wenn Action kommt, denke ich mir, oh, hättet ihr es so besser sein lassen. Also das größte Vergnügen machen mir all diese Füllszenen. Auch dieser spielerische Sex, den eben die beiden hier haben wollen, die beiden Rocker. Beide so eine Nazi-Kluft in so einer Sadomaso-Uniform. Ich weiß gar nicht, wie ich es umschreiben soll. Aber es kommt ja eben nie dazu, weil vorher putzelt Hell rein, knallt die beiden ab. Und damit ist der Film ja quasi vorbei. Dann kommt hier Celebration Destination heißt der Song. Und wir gucken auf die Uhr und denken, ja, stimmt, noch 1 Minute bis zum Abspann. Was kann da wohl noch kommen? Was kommt da noch, Markus?
Ja, der Anführer der Rockerbande, den wir, ja, seitdem ihm der Penis abgeschnitten wurde, nicht mehr gesehen haben, er auch nicht mehr erwähnt wurde,
ja,
also auch von den Rockern nicht mehr, die uns auch keine Informationen darüber gegeben haben, was aus ihm geworden ist danach, steht in Hells Wohnung, salbadet irgendwas, was ich jetzt nicht mehr zusammenkriege, redet davon, dass er eine Bombe hat, dass er jetzt, ja, ein Eunuch sei.
Keiner darf jemals erfahren, dass er ein Eunuch sei und jetzt nimmt er sie mit in den Tod. Ja.
Genau, drückt das Knöpfchen und wir sehen eine nicht mal mittelmäßig animierte Explosion. Ende.
Ja. Also haben irgendjemand dafür bezahlt, das zu animieren. Also diese 2 Frames, wenn man das so nennen kann, ja. Und das ist der Film vorbei, ja. Das war Matt Fox, das Feuer auf Räder.
Ah, also ich hier für den bärseligen Nasty-Videoabend bei einer Kiste Bier ist der ganz weit oben noch mit dabei. Aber ganz ehrlich, ich mache sowas eigentlich nicht gerne, um Filme zu gucken, um mich über sie lustig zu machen. Aber ich finde keinen anderen Zugang zu diesem Film, als so an den Film ranzugehen.
Ich denke auch, er amüsiert mich ohne Ende. Ich würde auch den...
Ich gucke den auch nochmal irgendwann, definitiv.
Ja, ich nenne den auch ohne Scheu einen richtigen Scheißfilm. Das ist einfach, entweder gibt man sich wirklich Mühe und betrachtet das als eine Art Performance-Kunst, irgendwie dadaistisches Gesamtkunstwerk, aber ich glaube, man kann auch genauso gut drauf gucken, legitimerweise, und sagen, das ist einfach nur ein Kackfilm und ich hatte eine gute Zeit, weil ich mir vorher schon irgendwie ein paar Bierchen reingelötet habe. Alles in Ordnung, finde ich auch total okay. Also ich kann dem auch tatsächlich, ich würde den Film auch so gut wie niemandem empfehlen, außer eben Menschen wie dir und ausgewählten Leute in meinem Bekanntenkreis, von denen ich sage, da gibt es sowas wie eine grundsätzliche Offenheit solchen filmischen Stoffen gegenüber. Ich würde dir sowas nie mit meiner Frau gucken, zum Beispiel. Also, das wär ein Trennungsgrund, glaube ich.
Das ist mir gerade so bildlich vor, wie du so sagst, Schatz, ich hätte da was für uns beide zum Einschlummern heute Abend. Ja, nein, keine Ahnung, dafür kenne ich deine Frau zu wenig.
Und ja, nochmal, also ich glaube, es gibt einen einigermaßen kompetent geschriebenen deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag, den hast du ja bereits zitiert, da steht auch so ziemlich alles drin, was Erwin C. Dietrich auch im Audiokommentar so an Anekdotischem erzählt. Der hat auch selber nicht viel dazu zu sagen, aber wahrscheinlich auch, weil er in der Zeit seines Schaffens an sehr vielen Produktionen beteiligt war und ich glaube hier nicht wirklich am Set war und hier mit seinem Qualitätsprüfer Auge drauf geblickt hat, sondern wahrscheinlich einfach gesagt hat, hier sind 500 Mark, kommt mit einem fertigen Film wieder und so sieht das eben auch aus. Ja,
gut, Paul Grau war ja sein Produktionsassistent auch bei anderen Filmen gewesen, also man kannte sich, wahrscheinlich hat er ihn einfach mal liebevoll darum gebeten, ihm seinen Spanienurlaub zu bezahlen und hat ihm versprochen, ihm auf dem Rückweg auch noch einen Film mitzubringen. Anders kann ich mir das einfach nicht mehr herleiten, aber ey, wir haben etwas, an dem wir uns reiben können und wie gesagt, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, das Ding sich mindestens einmal anzuschauen und Spaß daran zu haben. Ja. Und danach zu versuchen, es in irgendeiner Art und Weise zu rekapitulieren, wörtlich. Ich krieg's nicht hin. Tut mir so leid, Patrick. Du hast mir den Film jetzt kredenzt.
Einfach genießen und vor allem eben für die Füllszenen. Das ist, glaube ich, bei dieser Art von Kino schon wichtig, nicht mit der Erwartungshaltung ranzugehen, okay, auf dem Papier ist das vielleicht jetzt ein Actionfilm oder ein Action-Thriller, jetzt will ich aber Spannung und gut inszeniertes Bewegungskino sehen. Das kriegt man eben nicht. Ich glaube, diese Art von Kino, die guckt man einfach für diese Filmmomente. Einfach diese Momente, die dich in komplette Verwunderung stürzen, indem man denkt, was haben die sich nur dabei gedacht? Wie kommt denn das zustande? Was ist denn hier passiert? Welches Gespräch lief da ab, bevor eben dann die Klappe fiel für die Szene? In der Hinsicht ist der Film eben sehr, sehr ergiebig, dass er wirklich 8 bis 10 dieser Momente, dieser Szenen hat, in denen ich mir denke so, oh, ist das auf seine eigene Art und Weise ganz wunderbar. Auch diese komplette Nonchalance schon zu Beginn mit diesem, jetzt bist du bald 18 und ich werde dich entjungfern. Guckt hier, Freunde, trink doch einen Sekt mit mir. Hier ist Pepsi und heute Nacht wird sie zur Frau. Und ich denke mir, die sitzen da mit dem Bier ernst und der Film ist, der nimmt sich unglaublich ernst und keiner stellt das je in Frage, was sie da eigentlich tun. Weil ich meine, es ist keine Kunst und das gibt es ja sehr häufig, solche Filme immer mit so einem mitgedachten Augenzwinkern zu produzieren und auch zu gucken. Aber dieser Film fordert einen wirklich heraus, weil ich glaube, die meinen das wirklich ernst, was sie da drehen. Und das ist auch gut so. Deswegen ist der Film auch besser als diese Zwinker-Zwonker-Filme. Als Hobo with a Shotgun oder so.
Ja, weil genau, der ist dafür gemacht, halt wirklich als Produkt Geld zu verdienen, Leute ranzuziehen und ein Publikum zu finden. Ich habe gar keine Ahnung, welches, aber genau, dafür ist er dann halt gemacht. Und das, was du dann halt beschreibst, das sind ja die, die einfach eine spezielle Zielgruppe im Auge haben, damit sie von denen den Applaus bekommen, den sie sich erhoffen, weil sie halt den Spaß an diesen Filmen in ihrer Jugend hatten. Was auch vollkommen legitim ist in meinem
Bild. Ja, total. Ich wüsste gerne, wie so ein 0815-iges Videothekenpublikum auf den Film reagiert hätte, die sich wirklich in Erwartungshaltung da als so ein Actionreißer zu sehen, sich diesen Film da abends reinziehen. Du, ich und ein, zwei Kumpels mit einem Kasten Bier und wir gucken uns diesen Film an im Jahr 1981 und erwarten, dass das eben das Videotheken-Artwork uns anpreist. Und dann sehen wir diesen Film.
Ja, dann gucke ich wieder auf diese Zeit damals zurück und muss mir dann halt auch mal vor Augen rufen, was damals noch im Kino gelaufen ist. Ich meine, das ist kurz nachdem auch wirklich noch Romero-Zombie-Filme die der damaligen Zeit im Kino gelaufen sind. Also da wird es schon einige gegeben haben, die hoch erfreut waren, das, was sie im Kino hatten, jetzt hier auch mal auf der Video 2000 oder Betamax mit nach Hause nehmen zu dürfen.
Lass uns über einen besseren Film reden. Zumindest einen mit ein bisschen höherwertigeren Production Values. Killing Blue hast du mitgebracht. Bevor wir jetzt so ein bisschen zu Cast and Crew und Inhaltsangabe kommen, wie hast du den Film für dich entdeckt? Erstmal ein bisschen Vorgeschichte, das interessiert mich immer sehr.
Genau, das hatte ich ja vorhin schon mal so angedeutet gehabt. Es war wirklich einfach so, dass der mir bei Amazon Prime in dieser, ich weiß nicht, was ich vorher geguckt habe, angezeigt wurde in dieser Liste, Kunden können, das könnte sie auch interessieren. Mhm. Und da stand dann dieser Killing Blue, Armin Müller-Stahl, Morgan Fairchild.
Ja.
Ich bin gespannt, wie viele Leute noch wissen, wer Morgan Fairchild ist. Ich erinnere mich dann daran, dass ich, als ich der Joker gesehen hatte von Peter Patzak, halt eben mitbekommen habe, der hat noch mal sowas produziert. Also wirklich kürzester Zeit später, ich sagte es vorhin schon mal, anstatt in Hamburg, diesmal in Berlin, mit ähnlicher Besetzung, mit einer ähnlich wilden Besetzung, also einem Mix aus ehemaligen Hollywood-A-Listern, TV-Sternen, Verwandtschaft von A-Listern aus Hollywood und einigen wirklich prominenten deutschen Darstellern. Mhm. Und dass Patzak wieder versucht hat, eben Genrestoff zu inszenieren. Wieder, ja, so eine Mischung aus Krimi, Noir, Detektivfilm irgendwo dazwischen. Und ich finde halt eben, wie auch bei Matt Foxes, solche Ausflüge in diese Welt eben aus Deutschland immer zumindest schon mal interessant, um das anzumachen. Und da dachte ich mir, das muss ich mir geben. Und auch hier war ich so nach einer halben Stunde nicht so wirklich wissend, was ich da sehe. Aber ich war gepackt, eben aufgrund dieser Absurdität. Du nicht, wie ich höre.
Nicht so sehr, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch nicht weder zu viel rummeckern noch zu viel vorweggreifen. Ich lese erstmal die UFDB-Inhaltsangabe vor und dann ein bisschen zu Cast and Crew, so ein paar Eckdaten. Es gibt doch keine UFDB-Inhaltsangabe. Das wird mir eine Lehre sein, das nächste Mal einfach vorher nachzugucken. Da versuche ich selber zusammen zu schustern, soweit ich es hinkriege. Also wir haben Armin Müller-Stahl, der spielt Alexander Glas, auch gerne mal Alex genannt, auch gerne mal Alex genannt. Das wechselt immer so, weil der Film wurde auf Englisch gedreht, aber dann, ich habe ihn jetzt in der deutschsprachigen Version geguckt, weil es sich für mich einfach richtiger anfühlte. Der Film ist eben, spielt in Berlin und auch die internationale Besetzung trägt eben überwiegend, also ich glaube überwiegend deutsche Namen. Mhm. Also hier Michael York heißt zum Beispiel Michael Carstens. Deswegen fühlt es sich für mich einfach als weiß nicht, selbstverständlicher, natürlicher an, den auf Deutsch zu gucken, wie auch immer. Und Armin Müller-Stahl ist eben dieser Inspektor und muss einem Mord auf die Spur kommen, einer jungen Frau. Und sein Weg auf der Spurensuche führt über seinen Staatsanwaltsfreund, gespielt von Michael York, zu Frank Stallone, der hier einen Typen spielt namens Jack Miskowski, der sowas ist wie so ein Pimp, ist so ein Zuhälter, ein Drogendealer. Und alles ist miteinander verbunden. Also eigentlich eine relativ konventionelle Thriller-Handlung. Ich krieg's jetzt nicht besser zusammen. Aber eben gepaart mit Comedy-Elementen, möchte ich mal sagen. Mhm. Also immer so ein bisschen so satirisch. Im Hintergrund derweil noch ein mittelgroßes Trauma für unseren Protagonisten, der nämlich bei einem Einsatz seinen Kollegen verloren hat, der ums Leben gekommen ist und dabei ein Kind in Mitleidenschaft gezogen hat. Nicht gezogen hat aktiv, sondern die wurde einfach verletzt. Genau, bei einem Einsatz. Und die besucht er ab und zu hier im Krankenhaus. Nee, einmal besucht er die und schenkt ihr eine Schildkröte.
Genau, er traut sich.
Ich kriege es nicht besser zusammen, ehrlich gesagt.
Ja, es ist auch wirklich schwierig. Und der Film macht es einem auch in der ersten halben Stunde, ach, in der ersten Dreiviertelstunde wirklich schwer, da einen roten Faden dahinter zu entdecken, was hier wann, wo, wie mit irgendwas zu tun hat. Es kann auch an der deutschen Synchro liegen. Ich denke mal, auch viel von dieser absurden Note, auch von diesen vielen Comedy-Sprüchen, die der Film hat, kommt mir jetzt, während wir jetzt darüber reden, der Gedanke, naja, ob das vielleicht irgendwie an einer etwas, naja gut, die ist ja nicht wirklich lieblos gemacht, die Synchro, aber dass man es vielleicht da nicht mehr so geschafft hat, den Witz zu übertragen oder dass er irgendwie so ein bisschen verloren wirkt.
Mir tatsächlich ist auch nur die Tonalität echt sauer aufgestoßen. Ich konnte damit nichts anfangen. Okay. Und ich möchte gemeinsam mit dir herausfinden, warum mir das nicht so gefallen hat. Aber ehrlich gesagt, viel mehr doch möchte ich das von deiner Affinität, ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen Begeisterung, aber deine Affinität von dem für den Film ein bisschen was abzapfen. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, da ist ganz viel drin, was ich mögen könnte. Und ich war ein bisschen verwundert über mich selber beim Gucken, dass ich ganz oft dachte, boah, ist das langweilig. Oh, ist das unlustig. Ich mag das gar nicht. Und Ich glaube, wenn es jetzt sowas Schundiges gewesen wäre wie Mad Fox, das würde ich sagen, na gut, sie konnten es halt nicht besser. Und ich versuche dem auf einer ganz anderen Ebene basale Freuden, sag ich mal, abzugewinnen. Aber bei Killing Blue merkt man eben schon, das ist eine A-Produktion. Und man sollte auch dazu sagen, Peter Patzak ist so eines der Masterminds, zumindest regieseitig hinter der langlebigen TV-Reihe Kottern ermittelt. Also das sind schon gestandene Film- und TV-Profis, die haben Werk waren vor und hinter der Kamera. Und dafür finde ich es echt reichlich ungelungen, unrund.
Ja, genau, also unrund ist genau das, was ich dem Film aber irgendwie zugute halte, was ihn mir für mich so ein bisschen unberechenbar, so ungeschliffen macht. Du sagst, du kommst mit dem Humor nicht klar. Okay, wenn es da schon beginnt, dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich habe mir den im Laufe der Zeit wirklich dann erarbeitet. Ich muss ja leider zugeben, ich habe jetzt nicht bewusst irgendwann mal Kottern ermittelt gesehen. Ich bin mir aber dem Ruf der Reihe durchaus bewusst. Und ich habe immer so im Hinterkopf, Peter Patzak ist halt nun mal Österreicher. Und auch Österreicher haben nun mal eine ganz eigene Art von Humor. Und ich finde, ich glaube, war sein Versuch, das hier so ein bisschen zu übertragen. Aber das in einem deutschen Film, der nun mal in Berlin spielt, sich aber amerikanischer Thriller-Tropes bedient, das ist eine Mischung, die schmeckt nicht jedem. Und dann kommen halt wirklich solche Sprüche wie, du hast 23 Stunden Zeit.
Ja.
Warum 23 Stunden? Na, 24 sagt ja jeder. Also nicht, dass ich jetzt in solchen Momenten Schenkel klopfe. Ich sitze da wirklich mit einem großen Fragezeichen davor und finde es eben wegen dieser Absurdität auf eine gewisse Art, auf so eine gallige Art einfach saukomisch. Und von solchen Momenten bietet der Film ja einiges.
Ja, ich würde auch keinem dieser Momente so für sich genommen, die ihre Wirkkraft absprechen. Ich finde, die passen halt nicht zusammen, weil für mich sind halt die tonalen Brüche zu krass. Ich habe, also in meiner Wahrnehmung, ich habe den Film jetzt nur einmal und ein einziges Mal gesehen und jetzt auch nicht wirklich viel Zeit gehabt, um das wirklich so zu verdauen. Aber meine Erinnerung ist die, dass diese Szenen zwischen von größtmöglicher Dramatik und Thriller-Spannung und Drama einfach sehr losgelöst sind von den Szenen, die eben rein darauf ausgelegt sind, lustig zu sein, comedyhaft zu sein, Comedy zu bieten. Das findet für mich aber nie so wirklich zusammen. Also wir haben tatsächlich dieses, der Film beginnt ja mit diesem schon mit einem Flashback, von dem wir, ich glaube, gar nicht zuerst wahrnehmen, dass es ein Flashback ist, zu diesem missglückten Einsatz, bei dem eben Amulet Stahls Kollege ums Leben kommt und der Täter entwischt ihn und dieses Mädchen wird verletzt und das alles ganz, ganz furchtbar und macht mich eigentlich darauf gefasst, jetzt, dass wir einen Film sehen, in dem dieser Kommissar irgendwie sein Trauma verarbeiten muss. Aber das macht der Film eben gar nicht, sondern wir landen eine Minute später sofort in der ersten Slapstick-Szene. Und für mich geht das hier einfach nicht zusammen. Ich kam da überhaupt nicht rein. Und der Film stößt mich eben immer wieder vor den Kopf mit so tonalen Brüchen, die mir eigentlich sagen, ja, nimm das alles nicht so ernst. Klar, hier kommen junge Frauen ums Leben, hier wird mit Drogen gehandelt, hier geht es irgendwie brutal zur Sache. Aber wir meinen das alles lustig. Und Armin Müller-Stahl spielt das eben auch so betont lustig. Er ist eben kein Leslie Nielsen in Airplane, in Naked Gun oder was auch immer und spielt das so ganz geradlinig, habe mit bierernster Miene, sondern er zwinkert auch immer so halb Richtung Kamera und in Richtung seiner Mitschauspieler und gibt mir zu verstehen, ja, irgendwie ist das alles hier schon so ein bisschen lustig, so ein bisschen dämlich. War das auch dein Empfinden oder sehe ich das komplett falsch?
Nee, ich gebe dir da vollkommen recht. Und dieser Bruch kommt auch sehr plötzlich und das ist überhaupt, man kann es als Problem sehen. Ich nehme es als willkommene Unberechenbarkeit,
okay,
dass diese Momente halt immer wieder so, ja, immer so plötzlich kommen. Du denkst, du weißt jetzt, was jetzt Sache ist. Du denkst, wir sind jetzt hier in einem ernsten Moment, an einem Tatort, wo eine junge Frau nackt im Sand liegt. Und dann kommen halt eben diese Sprüche. Armin Müller-Stahl rettet Morgan Fairchild vor ihrem Pimp oder wer das nochmal war, oder diesem Belästiger, um sie dann selbst auf der Toilette unsittlich anzubaggern.
Ja.
Ganz merkwürdige Momente. aber genau dieses Gallige, es ist so überraschend, es ist so komplett weg von den meinen komplett sonstigen Sehgewohnheiten. Aber dann kommt dieser Flashback, doch man kann ihn erkennen, man sieht ja daran, dass Armin Müller-Stahl dann hochschreckt aus dem Schlaf am Ende dieser Szene. Mhm. Aber in den ersten 10 Minuten, wo diese, ja, okay Action-Szene gezeigt wird, in der Armin Müller-Stahl im Schimanski-Look so ein bisschen, wo sich so ein Shootout liefert, war mein erster Gedanke, mein Gott, warum hat Müller-Stahl in den 80ern nicht öfter mal eine Knarre in die Hand gedrückt und mal in so einen echten Thriller-Stoff gesteckt? In dem Mann steckt doch was.
Für mich war, also Armin Müller-Stahl in meiner Kindheit und Jugend immer der Typ aus Momo natürlich, der oberste graue Herr.
Genau.
Und dann ein paar Jahre später sehr von mir geliebt in dem Jim Jarmusch-Film Night on Earth als Taxifahrer in New York, Helmut. Ich habe mich auch gefreut, ihn hier zu sehen. Ich mag ihn ja auch in der Zeit. Also er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste hier, aber eben doch noch, ist doch durchaus vital und doch weit entfernt so von diesen Elder Statesman-Rollen, die er dann so ab den 90ern spielte, wo er dann eben immer schon so die Vaterfigur war oder der Herr Professor oder sonst irgendwas. So immer so ein bisschen autoritär auch. Und hier doch durchaus so im Mittelpunkt der Action. Teilweise ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Szenerie überstrapazieren. Zum Beispiel, wenn er durch das Fenster geflogen kommt, da am Ende und auf beiden Beinen landet. Und ich denke mir, ich glaube, ich bin genauso alt oder ein bisschen jünger noch als Armin Müller-Stahl hier. Und ich glaube, ich könnte das nicht unbeschadet wegstecken. Aber es ist eben auch ein Actionfilm. Von daher ist es auch durchaus okay. Also die Realität wird ja auch durchaus gedehnt. Du hast ja auch schon vollkommen zu Recht gesagt, auch die Beziehung mit Morgan Fairchild ist so ein bisschen komisch, weil im Grunde haben die auch nur so eine etwas übergriffige Sexszene. Und der Rest des Films verbringt er damit, von ihr zu reden, als sei sie quasi seine Partnerin und er wolle mit ihr ausbrechen und die ganze Zeit so, ach, demnächst irgendwie, wir reisen nach New Orleans und kommen nie wieder. Und ich denke mir, wo kommt das denn her? Da sehe ich überhaupt keine Basis für diese Beziehung, aber na gut. Er ist merkwürdig, das stimmt schon, ja.
Deswegen will ich, glaube ich, nie jemanden den Film verkaufen als einen besonders guten oder auch, ja, auch wieder den Vergleich zu Mad Fox zu sehen, also offenbar keiner stringenten Linie folgenden Streifen. Aber ich erkenne eben durch diese absurden Humormomente sowas wie einen Plan dahinter. Auch wenn ich vielleicht nicht für jeden immer aufgehen wird. Also das geht ja auch mit Julia Kent als Shirley May, als seine, ja, was ist sie? Ist sie Kommissarin? Ist sie seine Assistentin? Irgendwann hat sie, manchmal ist sie das absolute Dummchen, dann hat sie die Lizenz zum Schießen? Keine Ahnung.
Stimmt, ja. Ja, sie ist so ein bisschen die Miss Moneypenny dieses Films, war mein Eindruck. Sie darf eben Kommissar Glas anhimmeln, aber nicht wirklich ran. Und er macht eben immer Witze darüber, wie sehr sie sich nach ihm verzerrt. So von wegen, ich weiß, dass du mich willst, aber du kriegst mich nicht.
Ja.
Das war auch so, also er ist nicht so schlimm wie Hell, unser Protagonist in Mad Fox, aber er ist auch jetzt eben kein wirklicher Sympathieträger, weil er auch so, Und das fand ich ja wiederum tatsächlich auch ganz charmant, auf einer sozialen Ebene so zwischenmenschlich so unbeholfen wirkt. Mhm. Auch hier dieser Gruß da mit seinem vermeintlich besten Freund, dem Staatsanwalt, der von Michael York gespielt wird, das ist auch so eine ganz komische Art von Freundschaft, ungefähr wie, ja, jemand, der nicht wirklich eigentlich mit anderen Leuten kann, aber denkt, ich muss ja irgendwie. Allein wie er ihm die Hand reicht da zum Ende. Ich denke, das ist so, also er ist wie so ein Alien, was in diese Welt reingeschubst wurde und jetzt nicht wirklich klarkommt. Und das fand ich ja da wiederum ganz gut. Und ich glaube, in einem anderen Film hätte auch die Art und Weise, wie Müller-Stahl das spielt, ganz gut reingepasst. Aber wie gesagt, dieses Merkwürdige, dieses Humorvolle, das passt eben nicht für mich zu dieser sehr geradlinigen Thriller-Handlung, die ja auch aus jedem Brian De Palma-Film der frühen 80er oder 70er Jahre stammen könnte, auch mit diesem Killer, der diesen Fetisch hat, der seinen Opfern da Vaseline ins Gesicht schmiert und es ist alles so. Und Michael York spielt den ja auch am Ende so, Achtung, Spoiler, Michael York ist der Killer, atmet noch ungefähr 30 Minuten, aber der Film macht ein bisschen länger ein Geheimnis draus. Das ist irgendwie, das gehört für mich in anderen Filmen, ehrlich gesagt.
Das waren doch dann auch so, da kennst du dich besser aus, das ist nicht so ganz mein Genre, da fehlt mir so ein bisschen die Expertise, aber das hatte so leichte Giallo-Vibes dann noch zum Ende hin, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja, natürlich, ist ja auch schwarz behandschuht und Durchdrehen einer uns bis dahin als normal präsentierten Figur, die dann plötzlich eben diese psychopathischen Züge hat, so wegen ich hatte schon immer den Wahnsinn in mir. Das ist ja sehr, tatsächlich sehr Giallo-esque, würde ich auch sagen, ja. Und da hat er auch wiederum meine Sympathien. Überhaupt auch die Tatorte, die Art und Weise, wie die Leiche da präsentiert wird, das war schon. Also das hatte Potenzial. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch mehr über Killing Blue geärgert, als dass ich ihn wirklich schlecht fand. Weil ich denke, die Leute hier, ich glaube, die wussten schon, was sie tun. Es trifft nur absolut nicht meinen Geschmack. Mhm. Und ich glaube, Müller-Stahl, ich weiß nicht, ob er der Richtige ist für die Rolle. Mhm. Ob sich vielleicht ein jüngerer Mann besser gewesen wäre, der das so richtig ernst spielt, statt immer den Müller-Stahl zu haben, der so wissend in die Kamera halb zwinkert und mir sagt, hier komm, das ist doch irgendwie alles ein Nonsens.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch so eine Linie, die der Film so in sich trägt. Der Film, der ja selber nicht genau weiß, was er ist und wo er hin will, hat aber auch Darsteller, die halt von Szene zu Szene sich immer wieder anpassen müssen. Du sagst das gerade, ja, Müller-Stahl, ist er der Richtige für die Comedy-Szene? Vielleicht nicht. Wirken sie gerade dadurch so unbeholfen, absurd komisch? Ich überstrapaziere den Begriff absurd gerade ein bisschen. Aber, ja. Aber wenn es ja dann in die ernsten Momente geht, ich finde, da kann Müller-Stahl ja dann seine Stärken damit eigentlich ganz gut ausspielen. Aber sie sind halt immer nur so 10, 20, 30 Sekunden lang, bevor man dann wieder tonal in eine andere Richtung springt. Ich glaube, ich habe aus diesen Momenten einfach die Spannung für den Film für mich rausgezogen. Denn auf dem, was er ja noch so angeblich sein will, auf Action-Ebene, ist er ja dann noch ein bisschen schmalbrüstig dann über den gesamten Filmverlauf.
Ja, nur um dann kurz vor Schluss zu sagen, wirklich wortwörtlich, ähnlich wie in Mad Fox, ist eine Minute vor Schluss, hier ist noch ein bisschen Action, weil vielleicht habt ihr Action vermisst.
Ja, vor allen Dingen wird dann halt nochmal die Klammer um den Film halt gemacht, aber halt auch da, ne? Dieser Killer, den er zum Anfang jagt, der spielt ja dann auch im Rest des Films dann keine Rolle mehr, wo der dann am Ende plötzlich herkommt, ja.
Ich finde gut, dass du den Film mitgebracht hast, Markus, weil ehrlich gesagt, ich finde den total herausfordernd auf einer anderen Ebene als Mad Foxes. Ich glaube, Mad Foxes muss man einfach kapitulieren, wohingegen Killing Blue mir schon irgendwie die Anforderung an mich stellt, setz dich mit mir Film auseinander. Und das finde ich ja wiederum spannend. Das heißt, ich gucke den und denke, nee, ist nicht meine Tasse Tee. Dennoch hatten die anscheinend einen Masterplan und haben den auch konsequent umgesetzt, dieses Absurde. Und tatsächlich, mir fällt ja auch kein besserer Begriff dafür ein.
Aber das mit dem Herausfordern, ich denke, damit beschreibst du genau meine Gefühlslage, nachdem ich ihn damals das erste Mal gesehen hatte. Ich habe den auch ausgemacht nach dem ersten Mal und stellte mir die Frage, was war ich da gerade sehend? Und irgendwie so, das war doch jetzt nicht Fisch und nicht Fleisch, aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr konnte ich mit diesem Humor dann plötzlich anfangen, umso mehr sind mir einige dieser Sprüche plötzlich eingefallen. Und irgendwie hat sich dann... Ist das dann im Vordergrund geblieben und der Krimi-Plot, und den konnte ich mich schon gar nicht mehr wirklich erinnern, als ich ihn jetzt das zweite Mal jetzt wieder geschaut habe?
Er ist auch sehr undurchschaubar. Es ist für mich jetzt nach einmaligem Sehen nicht komplett nachvollziehbar, wie er wirklich in diesem Fall, also der Lösung des Falls, auf die Spur kommt. Da spielt dann eben auch noch so ein Imbissbudenbesitzer eine Rolle. Er redet mit diversen Leuten, von denen ich gar nicht weiß, wie er an die kommt, aber irgendwie löst sich dieser Fall dann auch auf und am Ende hat er eben den Täter, von dem wir, also Michael York, der eben seinen besten Freund spielt, den Staatsanwalt hier, irgendwie als Täter entlarvt und stellt ihm eine Falle. Aber auch dieser Plan ist so hanebüchen, also so fast aggressiv hanebüchen und doof, auch in der Art der Inszenierung. Morgen Fairchild, mit dem er eben hier Armin Müller-Stahl eine Liebelei hat, ist quasi der Köder für die Bestie, der Köder für Michael York, damit dieser hier sich halt entblöden, entlarven kann als der Unhold. Er lässt aber sein Opfer er setzt sein Opfer Morgan Fairchild, von dem er immer sagt, ja, ich möchte mit dir eine Beziehung führen und mit dir nach New Orleans ausreisen, setzt er minutenlang Todesgefahr aus, ohne wirklich einzugreifen. Also der Mörder hat quasi das Messer an ihrer Kehle minutenlang und rammt dann in einer Szene, die ich auch nicht komplett verstanden habe, ihr wohin genau dieses Messer oder sich selber, also wirft seinen Körper gegen ihren und es dauert ewig, bis er eingreift am Ende. Und das hinterlässt mich eben mit dem Gefühl, was bin ich sehend? Das ist so irgendwie, sollte das komisch sein? Aber eigentlich ist das so, zu diesem Zeitpunkt im Film bietet er eigentlich doch gar keinen Raum mehr für Komik.
Nee, also humorvoll habe ich das nicht mehr gesehen. Das habe ich einfach als, leider auch etwas missglückt oder etwas unmotiviert zusammengeschnittene Szene betrachtet, wenn Michael York dann auf diese, ich meine, das Finale spielt in einem Schlachthaus, dann auf diese Schweinehälften dann einsticht.
Ja.
Dann gibt es ja dann so Momente, die versuchen so ein bisschen, ja, Giallo, De Palma-mäßig dann mit Überblendungen dann arbeiten, die sich halt anfühlen wie, das habe ich mal irgendwo gesehen, das will ich jetzt hier auch nochmal irgendwie verbraten. Ja, es ist auf eine ganz merkwürdige Art kaputt. Ich habe aber die ganze Zeit das Gefühl, da steckt eine Methode dahinter, die ich nicht begreife. Und ich möchte sie begreifen.
Vielleicht fehlt da auch einfach was, dachte ich mir, als diese Flashbacks, möchte ich es nicht nennen. Es kommen zwischendurch diese albtraumhaften Bilder, die so überblendet sind und auch mit so einem Synthi-Score unterlegt sind von einer Person, die wir quasi so aus so einem Lichtschein rausrennen sehen. Und wir wissen eben nicht, weil es komplett der Kontext fehlt, sind das jetzt gerade so albtraumhafte Visionen unseres Protagonisten. Woher kommen die einfach so? Manchmal auch einfach nur so als Bindeglied zwischen zwei Szenen verwendet. Und am Ende sehen wir eben durch, ne, so eine Überblende, genau, das ist dieses Schlachthaus ist, in dem wir uns eben so am Ende hier der Story wiederfinden. Und dass es wahrscheinlich einfach Szenen sind von den Morden, die eben Michael York vorher begangen hat. So habe ich es gedeutet. Aber einerseits, ich schätze die Idee, ich erkenne sie an irgendwie, aber ich dachte, da fehlt doch was. Also ich glaube, wenn du das machst, dann musst du quasi den Mörder mehr zum Protagonisten oder zur handlungstreibenden Figur machen, mehr in den Mittelpunkt der Handlung setzen, damit wir uns als Zuschauende das auch irgendwie erschließen können. So wirkt das komplett random und ich denke mir, ja, ist schon stylisch, die Musik ist irgendwie ist stylisch und ich mag das ja auch irgendwie, dass es alles so, dass der Film da eben seinen eigenen Stil hat, aber ich habe keinerlei Kontext für diese Momente bis eben kurz vor Schluss. Und da ist es dann so ein bisschen zu spät, war einfach mein Gefühl. Ich möchte eigentlich nicht den ganzen Film darauf warten, bis 5 Minuten vor Schluss, dass er mir Dinge erklärt, die ich immer zwischendurch wieder sehe. Nur um dann zu sagen, ach so, das sollten wir da sehen. Ja, schönen Dank auch für gar nichts. Da kann man ja auch nicht drauf kommen. Aber gut. Tut mir leid, dass ich so streng bin.
Nein, um Gottes Willen.
Aber du hast ja vorhin auch von der hochkarätigen Besetzung gesprochen. Das macht tatsächlich Spaß, jetzt einfach hier Leute auch so wie Monika Bleibtreu oder Ludger Pistor, blutjung, in einer kleinen Rolle hier zu sehen als Barkeeper. Das ist schon einfach schön, immer so Gesichtsbekannte auch zu sehen, von denen man denkt, ach cool, also das daran zeigt sich auch die Wertigkeit dieser Produktion. Und Morgan Fairchild ist auch so eine 88er-Type. Also ich habe auch das Gefühl, zu der Zeit war die damals überall, in jeder Krimiserie, in jeder Seifenoper, überall zu sehen, ja.
Na, die war omnipräsent in allen TV-Zeitschriften, die man sich damals kannte. Und ich rede ja von so Sachen wie Auf einen Blick und Die hört zu und solchen Geschichten. Warum auch immer. Aber sie hatte halt einfach so einen Flair von Internationalität. Aber ich finde diese Besetzung trotzdem, aber die ist ja auch schon quasi sinnbildlich für diese Unentschlossenheit von diesem Streifen. Also ich meine, mit welcher Motivation holt man sich amerikanische Schauspieler in einen Film, um sie dann mit deutschen Namen zu belegen? Also ihnen quasi dann auch ihre Identität dann auch zu rauben. Also Michael York als Michael Carstens, also nicht mal als emigrierter, englischer Staatsanwalt, sondern als, ja, waschechte Kartoffel, der dann da seinem Handwerk nachgeht. Und das allein, allein das macht das Ganze ja schon so durcheinander. Ich glaube, also wenn ich jetzt bei Peter Patzak bleibe und bei zum Joker übergehe, wenn ich mich recht entsinne, war ja beispielsweise Elliot Goulds Rolle als Gangster, ja, aber auch als amerikanischer Gangster in Hamburg angelegt.
Es ist merkwürdig, der Film ist überhaupt nicht mit seinem Ort irgendwie verbunden. Also der Film ist überhaupt nicht klar verortet für mich. Und das sagt jetzt jemand, der seit knapp 20 Jahren in Berlin lebt. Und ich war überrascht davon, wie wenig der Film auch aus seiner Location macht. Ich finde, der Joker, den ich auch wirklich sehr mag, macht einiges aus Hamburg, wohingegen ich hier bis auf so ein, zwei Nennungen von Örtlichkeiten und hier auch meinem S-Bahnhof, den ich erkenne, oder kurzen hier Blick auf die Osloer Brücke, ganz wenig von Berlin sehe. Und ich wundere mich so ein bisschen darüber, dass man hier nicht mehr einen Berlin-Film draus gemacht hat. Aber das war anscheinend ja auch Teil des Konzepts und auch vielleicht auch teilweise der Grund dafür, warum man eben gesagt hat, man macht das hier mit einem internationalen Cast und macht die Stadt, ja, anonymisiert die Stadt auch so ein bisschen. So von wegen, ja, wenn wir den jetzt ins englischsprachige Ausland verkaufen, dann können wir ja auch nicht so tun, aber zumindest die Leute vielleicht vergessen lassen zum Teil, dass das in Berlin spielt. Ich konnte es mir auch nicht erschließen, ja. Ich habe den Film nie auf Englisch geguckt. Das muss eine merkwürdige Erfahrung sein, ehrlich gesagt. Wie diese ZDF-Produktionen über irgendwelche englischen Grafen und Gräfin, die dann so am Sonntagabend laufen und wo dann Veronika Ferris, die irgendwie englische Aristokratin spielt oder so. Lady So-and-so in einer Rosamunde Pilcher-Verfilmung. Also so fühlt sich das für mich so ein bisschen an. So ein bisschen einfach deutsches Cosplay amerikanischer Sehgewohnheiten.
Oder einfach die Tatsache, dass ein österreichischer Regisseur wenig Interesse daran hat, die deutsche Hauptstadt entsprechend umzusetzen. Obwohl, wie gesagt, das würde dann beim Joker wieder entgegensprechen, der ja Hamburg, wenn ich mich richtig entsinne, eigentlich ganz gut auch als weiteren Hauptdarsteller installiert hatte.
Ja. Ich muss ein bisschen an Killing Cars denken mit Jürgen Prochnow, der Michael Verhoeven-Film, der 2 Jahre vorher rauskam. Also zu der Zeit war ja durchaus deutsches Action-Kino gar nicht so klein. Also wir fallen jetzt ad hoc natürlich auch Die Katze ein von Dominik Graf, der ein Jahr vorher rauskam. Also das war schon eine Zeit, in der, glaube ich, auch viele namhafte Regisseure, und Michael Verhoeven und Peter Patzak nehme ich da natürlich auch mit rein, schon anscheinend bewusst auch versucht haben, nicht jetzt mit amerikanischem Action-Kino zu konkurrieren, sondern eben auch was auf die Beine zu stellen in dem Genre. Und allein der Versuch ist ehrenwert. Von daher, ich kann ja auch Killing Blue deswegen nicht so böse sein.
Hat seine knackigen 90 Minuten.
Ja.
Und es ist dann halt auch einfach rum. Ich weiß es nicht. Ich habe während des Films wegen, ich meine, das Pfund ist nun mal dieser absurde Humor. Ich musste die ganze Zeit an einen anderen österreichischen Film denken, den ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe, den ich letztens als Kind gesehen habe, den ich mir immer wieder angucken will, aber den ich mir gerne als Referenz nochmal angucken wollen würde. Und das war Müllers Büro von Niki List.
Ja.
Ich kann mich nicht mehr wirklich an diesen Film erinnern. Der war ja wirklich mehr so eine richtige Detektivfilm-Parodie und die war auch etwas überzogener. Aber der hatte ja auch, glaube ich, ein bisschen was von diesem österreichischen Schmäh mit drin. Und irgendwie dockte da bei mir die Erinnerung an, aber vielleicht hast du da noch wachere Erinnerungen, um das
zu beantworten. Du hast total recht.
Um das einzuordnen.
Ja, ich habe auch keine konkreten Erinnerungen mehr an den Film, aber ich weiß doch sehr genau und vielleicht hast du da bei mir tatsächlich auch so mit österreichischem Humor dieser Zeit, dieser Gangart irgendwie auch einen wunden Punkt getroffen. Ich habe damals auf Wunsch von Daniel auch mit ihm über Müllers Büro gesprochen und ich fand den auch ziemlich schrecklich. Also hat mich überhaupt nicht angesprochen, die ganze Tonalität des Films, also diese Detektivfilm Parodie, so ein bisschen wie Tote tragen keine Karos von Karl Reiner, bloß auf Deutsch und in schlecht. Aber ich muss sagen, Killing Blue, an dem hatte ich mehr Spaß als an Müllers Büro. Aber konkrete Erinnerungen, nee.
Naja, dafür ist es wirklich viel zu lange her bei mir. Aber trotzdem, es lag vielleicht auch daran, dass ich damals in Österreich im Urlaub war, als ich Müllers Büro gesehen habe und eben von Menschen umgeben war, die halt damit deutlich mehr anfangen konnten. Aber genau das war das, was bei mir so angedockt hat. Aber das dann halt irgendwie nach Berlin zu verlagern, in dieses noir-eske Setting mit deutschen und amerikanischen Schauspielern, ich weiß nicht, also irgendwie, das trifft bei mir einen Nerv, den ich dann immer wieder, den ich auch irgendwann nochmal drücken wollen würde.
Er ist ja schon noirig, er spielt viel nachts, die ganze Ausleuchtung ist in harte, lange Schatten und das spricht mich ja im Grunde auch an, wie gesagt, für mich einfach die Paarung mit den humoristischen Elementen funktioniert nicht. Es gibt so ein paar Running Gags, die mich einfach dann auch mit diesem sich ständig in Renovierung befindlichen Büro, in dem eben der Kommissar arbeitet. Mhm. Das sind alles so, das ist in Ermangelung eines besseren Wortes, sage ich mal, das sind so Cringe-Momente für mich, in denen ich einfach denke, ah, ich weiß, ihr habt bestimmt das alle für eine saulustige Idee gehalten, aber ganz ehrlich, wenn ich habe zum 8. Mal eine Szene sehe, in der eben der Kommissar durch irgendwie so eine Plastikplane gehen musste, um zu seinem Schreibtisch zu kommen, also beating a dead horse würden die Franzosen sagen. Das ist einfach ein Gag, den kann man einmal machen, aber zieht ihr doch bitte nicht durch den ganzen Film. Genau wie diese unmöglichen Szenen mit Shirley, die eben den Kommissar anhimmelt und immer wieder abblitzen muss und dann lächelt wieder Armin Müller-Stahl wissend in die Kamera. Also ich möchte nicht sagen, der Humor ist komplett fehlgeleitet. Es gibt durchaus Momente, die fand ich lustig. Ich glaube, ein Moment war gar nicht so lustig gemeint, ist der, in dem sich herausstellt, dass die Tochter von Michael York, des Staatsanwalts, ihre Drogen mit einem Scheck bezahlt hat, was ich lustig finde, aber ich glaube, das findet man nur aus heutiger Perspektive lustig, dass Leute überhaupt
Checks bezahlen,
Verrechnungschecks zum Zahlen von Drogendeals benutzt, Drogenkäufen benutzt haben. Aber ich fand zum Beispiel auch ganz toll, da muss ich sehr lachen, dass Monika Bleibtreu nie die Kippe aus der Hand legt beim Essen.
Das habe ich ja auch bei meinen Notizen hier neben mir stehen. Also da merkt man wirklich, spätestens da merkt man, dass der Film in den 80ern gedreht wurde, wenn man selbst beim Essen die Kippe nicht aus der Hand nimmt. Ich habe eigentlich nur noch die Aschenbecher auf den Tischen noch gesucht, in der damaligen Zeit. Also das hast du mir weggenommen. Ich wollte dich gerade mal fragen, gibt es denn nicht irgendwie einen wirklich gelungenen Witz oder einen gelungenen Gag für dich? Aber du hast dann noch einen anderen Punkt nochmal aufgemacht. Ich bin mir manchmal einfach gar nicht so sicher, ob der Film den einen oder anderen Moment, den wir als Witz wahrnehmen, überhaupt so gemeint hat.
Ich bin mir eben auch nicht so sicher. Es gibt ja einige Szenen, die wirken regelrecht avantgardistisch. Zum Beispiel, wenn wir Kommissar Glas hier sehen, wie er in einer, quasi, wenn so die Ermittlungen in so eine Sackgasse gelaufen sind und dann geht er in diesen Raum, von dem ich nicht genau weiß, wo er ist, wahrscheinlich auch in einem Polizeigebäude und fängt da an, hier, was ist das hier?
Ja,
Kloschüssel zu zerschmettern. Ja, das ist einfach so ein Raum voller Sperrmüll und er greift sich eben hier einfach die gute Keramik und schmeißt sie kaputt. Und also da musste ich auch tatsächlich lachen, aber auch wiederum eher aus so einer Verlorenheit, aus so einer Verwirrung heraus, als dass ich das wirklich authentisch lustig fand. Aber ich dachte mir, okay, allein deswegen kann ich auch dem Film nicht böse sein, weil sie haben sich ja die Mühe gemacht, dieses Set so herzurichten. Und Müller-Stahl spielt das eben auch mit einer Inbrunst, mit einer Hingabe. Mhm. Ja. Nicht für mich, aber vielleicht für irgendwen gut, dass es da ist. Also.
Ja.
Weißt du, ob der Film, ist der gefloppt? Kam der gut an bei der Presse? Kam der gut an bei Publikum? Weißt du da was drüber?
Ich weiß da gar nichts drüber. Ich meine, genauso wie ich ihn plötzlich wiederentdeckt habe, also gar nicht wusste, dass er überhaupt existiert, so ist er auch in meiner Filmbubble der letzten 30 Jahre absolut non-existent. Ich meine, sowas wie der Joker hält sich natürlich durch die Mitwirkung von Peter Maffay irgendwie dann doch irgendwie hartnäckig an einer gewissen Oberfläche, dass der hier so verschwunden ist. Also ich habe mir jetzt angelesen, der ist auch in Amerika veröffentlicht worden, aber so schnell Public Domain gegangen, dass x Billiglabels den unter verschiedensten Titeln auf DVD in unterschiedlichster Qualität rausgepresst haben. Und trotzdem schafft der Film es nicht, in irgendeiner mir nahen Filmszene oder Filmbubble zu existieren.
Ja.
Vielleicht hat auch das einen ganz großen Wert oder dafür, dass ich dem so zugeneigt bin.
Interessant, dass Julia Kett ja auch am Drehbuch mitgespielt hat, die ja Shirley spielt, weil ihre Rolle ist wirklich sehr, ist also sagen wir mal so, Female Empowerment sieht anders aus als das. Aber ich glaube, sie hat genug Selbstironie und auch die männlichen Rollen hier sind ja auch total toxisch. Also wir haben ja auch wiederum einen Film, genau wie bei Matt Fox, das ist aber auch vielleicht die einzige Parallele, der bevölkert ist eigentlich von mehr oder weniger großen Unsympathen. Also ich sehe da hier einfach kaum jemanden hier, außer vielleicht die jungen Mädchen, die Töchter, die Mordopfer, von denen ich sage, okay, die tun mir auch wirklich leid. Ja, und vielleicht das kleine Mädchen dann im Krankenhaus, das so eine Schildkröte geschenkt bekommt am Ende hier vom Kommissar.
Ich weiß nicht, ob Julia Kent das, was sie da macht, nicht irgendwie als Empowerment wahrgenommen hat. da sie ja auch hier und da mal den einen oder anderen trockenen Spruch in seine Richtung wirft, die Knarre halt auch mal durchladen darf. Aber na gut, sie benutzt sie nicht. Sie wirft sie immer Müller-Stahl zu, wenn er danach verlangt.
Ja, weil du eben nach lustigen Momenten fragtest. Ich glaube, der tatsächlich doch grinsen musste ich, als Glass zu Shirley sagt, warum haben sie so einen religiösen Blick? Das fand ich doch sehr süß, ehrlich gesagt. Weil da merkt man eben schon so, dass dieses Eingelebte in deren Beziehung auch, und das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, also überhaupt die Verbindung zwischen den beiden, so unbesichtigt das war, ihre berufliche Beziehung, genau, ist sie seine Kollegin oder Assistentin, so sehr mochte ich dieses Eingespielte zwischen denen. Und das hat mir ganz gut gefallen. Wohingegen ich die Freundschaft zwischen Armin Müller-Stahl und Michael York, den beiden, nie abgenommen habe, nicht in einer Szene. Am Ende sagt er doch so, wir müssen mal wieder zusammen musizieren. Und ich dachte, wo kommt das denn jetzt plötzlich her?
Doch, es gibt einen Moment, in dem ich in ihm ihre Freundschaft abnehme oder wo ich authentisch das Gefühl hatte, die beiden hatten Spaß. Aber das ist leider auch dann eine, der sie am unsympathischsten macht. Wenn sie Julia Kent die Treppe hinterherlaufen und dann quasi noch beide gleichzeitig versuchen, unter den Rock zu gucken und sich dabei amüsieren wie zwei kleine Schulbuben.
Ja, das ist auch, zu Beginn gibt es auch eine Szene, in der Michael York in so eine Frauenumkleide reinkommt und er klopft eben erst an, nachdem er die Tür aufgerissen hat und dann irgendwie die ganzen nackten Frauen da stehen. Und ich dachte mir, ja, das ist auch so. Also diese Art von Schuljungenhumor ist jetzt das Letzte, was ich mit Michael York verbinde, aber na gut. Das ist... wobei, hat er nicht auch in diesem Carry-On-Film mitgewirkt oder ist er dafür zu jung? Vermutlich.
Ich glaube, dafür ist er einen Tacken zu jung.
Ja, ich werfe das gerade durcheinander. Ja. Es ist ein total komischer Film, aber das ist auch wirklich konsequent bis zum Schluss. Dann haben wir eben quasi hier diese Endszene und der Bösewicht kommt nicht davon und Morgan Fairchild darf mit Armin Müller-Stahl gehen New Orleans und sie müssen noch schnell den Flieger erwischen und dazu eben dieser döselige Schmachtfetzen hier, Save Your Love For Me. Mhm. Und dann aus dem Nichts haben wir noch eine kurze Action-Sequenz. Ja. Wie hat dich das, kannst du doch deine Gefühlslage rekapitulieren, als du das zum ersten Mal sahst? Weil ich saß da und dachte, hä?
Ja, das beschreibt's. Hä? Ja, okay. Also, ich kann es mir wirklich, ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass das noch irgendwie aufgelöst wird mit dieser namenlosen Figur, die wir am Anfang kennengelernt haben. Wir kriegen kein Gefühl dafür, warum da Polizisten stehen und eine Straßensperre aufgebaut haben. Also, warum, wieso, weshalb? Warum Shirley May da offenbar jetzt nicht die Assistentin von irgendjemand ist, sondern sogar die Einsatzleiterin oder irgendwas in der Richtung. Und warum Armin Müller-Stahl um die Ecke kommt und die Waffe gleich bei Zuruf zugeworfen bekommt. Nee, es macht alles überhaupt keinen Sinn mehr.
Vor allem, weil er ja noch kurz zuvor sagt, wir müssen schnell zum Flughafen, der Flieger geht in 40 Minuten.
Ja, genau. Heute würde ich sagen, das ist nochmal ein Trailer-Shot gewesen, um irgendwie nochmal Action im Trailer zu verbraten. Hier ist es halt einfach der Wahnsinn, der irgendeiner Methode folgt, die ich nicht verstehe. Und dann halt noch abgeschlossen durch diesen Hutwurf von Müller-Stahl. Also, ja, aber du hast es vorhin mit dem einen Wort richtig und zusammengefasst. Dieser Film ist auf eine gewisse Art und Weise herausfordernd. Und von sowas lasse ich mich dann gerne herausfordern.
Er ist besonders. Ich kann nicht sagen, dass er mir Spaß gemacht hat, aber er hat mich hier und da verblüfft. Und ich stellte einfach fest, es ist nicht meiner. Ich glaube, er hätte ein bisschen bei mir pucken können. Dieser krude Mix aus Humor und Thriller-Spannung geschenkt, wenn das eben der Regisseur will, gerne. Ich bin einfach ein Fan von Filmen, die ich verorten kann, die einfach auch ein bisschen Lokalkolorit mitbringen. Und ich finde es eben merkwürdig, einen Berlin-Film zu machen. Und ich finde gerade so das Vorwende-Berlin, West-Berlin natürlich sehr, sehr reizvoll, ohne eigentlich die Stadt kaum mal zu benennen oder zu zeigen. Mal hier zu sagen, klar, der wohnt in der Skalitzer Straße, dann sieht man mal einen S-Bahnhof. Aber mach doch ein bisschen mehr draus. Und ich kann das tatsächlich nur auf diesen Gedanken schieben von wegen internationaler Vermarktbarkeit. Aber dafür ist der Film ja doch noch einfach zu eigen. Ne? Du sagst ja schon, der Ösi-Humor ist hier sehr, sehr stark in diesem Film. Und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass man das hier an amerikanischen Verleih wirklich verkaufen wollte mit hier, guck mal, hier ist ein geiler Actioner und die Leute werden es lieben. Also.
Es ist halt leider wie bei Matt Foxes halt einfach schade, dass es halt auch sehr wenig Hintergrundinfos gibt, die man sich mal so als Sekundärliteratur mal zu eigen machen kann, um vielleicht das eine oder andere besser nachvollziehen zu können. Also hier bei dem würde ich gerne mal das eine oder andere mal nachlesen, welche Wege dahin geführt haben.
Ja, Ich glaube, 90% des, was wir sehen, ist einfach Peter Patzak und die Menschen, die auch mit denen er gemeinsam Kottan ermittelt gemacht haben. Ich habe das so sehr sporadisch geguckt. Ich glaube, es gibt ja 16, 17, 18 TV-Filme. Ich habe vielleicht 2, 3 davon gesehen. Aber ich meine auch, ich habe mal einen sehr späten davon gesehen, so von Anfang der 80er, 82, 83. Mhm. Und die sind schon sehr, sehr blödelig und sehr, sehr, also okay. Die sind einfach null mehr daran interessiert, noch irgendwie einen nachvollziehbaren Kriminalfall zu zeigen. Also ich finde, der Joker ist definitiv weniger Peter Patzak als das hier. Also wenn ich jetzt Peter Patzak so nach seinem, möchte ich mal sagen, Hauptwerk, anhand seines Hauptwerks Kottan ermittelt definieren müsste. Aber wie gesagt, ich bin da sehr vorsichtig mit dieser These, weil ich habe auch nicht viel von Kottan ermittelt gesehen. Das ist mehr so durch, ja, kulturelle Osmose so im Rahmen des Aufwachsens geschehen, weil irgendwann vielleicht auch mal mein Opa sagt, ach guck mal hier, da kommt eine Wiederholung von Kottan ermittelt und macht da mal den Fernseher an. Aber ich habe das auch nie bewusst geguckt, deswegen.
Also ich bin durchaus neugierig, mal wenigstens mal so 2, 3 Folgen eben aus jeder Schaffensperiode mir da mal anzugucken. Also ich glaube 76 oder so hat es angefangen, 200, 300 war es vorbei. Also wenigstens mal, um das mal ein Gespür dafür zu kriegen, würde ich gerne mal die erste, von mir aus die 8. und die letzte Folge mal gucken, um mal so zu sehen, was da passiert ist. Doch so, also so sehr hat es mich dann doch schon angefixt, mal diesen Peter Patzak mir mal genauer anzugucken. Mhm.
Es gab mal ein Berliner Tatort mit Winfried Glatzeder. Mhm. An dem hat mich das auch tonal sehr erinnert. Ich weiß nicht mehr, welcher es war, aber es war einer der ersten komplett digital gefilmten Tatorte, an dem man sich auch mal versucht hat, an so einem Mix aus Kriminalfall und Slapstick-Humor. Und da beginnt schon damit, glaube ich, dass Glatzeder in eine Pfütze Blut tritt am Tatort und Probleme hat damit, das wieder von seinem Schwut zu kriegen. Und der wurde, glaube ich, von der Kritik verrissen und vom Publikum gehasst. Und danach war auch, glaube ich, Glatzeders Tatort-Kommissar-Karriere vorbei. Mhm. Und ich fühlte mich ein bisschen daran erinnert.
Nein, das habe ich damals nur aus der Ferne mitbekommen, aber gelesen. Und irgendwie hatte ich damals so diese Aversion gegen Digital-Look.
Ja.
Und außerdem damals sowieso noch keinen Tatort geguckt. Aber da war ich dann einfach so schnell raus. Aber interessant, ich wusste gar nicht, dass das in Richtung Humor gegangen sein soll. Ich dachte einfach, das wäre komplett wegen der Optik und den vermeintlichen Versuchen, modern zu sein, in die Hose gegangen.
Ja, das war die Folge Ein Hauch von Hollywood. und ich meine, es war humorvoll gemeint, aber entweder wurde es nicht so wahrgenommen oder der Humor war einfach schlecht, ich weiß es nicht. Es hat mich ein bisschen daran erinnert, ohne jetzt Killing Blue da irgendwie zu sehr mit in diese Suppe reinzuziehen in dieses Verderben. Nein, 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 so schlimm war er nicht. Also ich fand ihn durchaus interessant, aber wie gesagt, das ist auch generell finde ich es auch immer spannend, tatsächlich, wenn so man zum Beispiel in hiesigen Stoffen versucht, Genre-Kino aus Übersee, vor allem eben aus Hollywood, zu emulieren. Und das ist ja auch hier und da schon gelungen, weil der Look ist stellenweise sehr, sehr nah an dem, was ein Michael Mann oder ein De Palma zu der Zeit machte. Ich wünsche ab nur, oder ja, was Jolly 10 Jahre zuvor gemacht hatten. Aber ich wünsche einfach, man hätte sich auf einen Tonfall geeinigt.
So, dann ist das so.
Danke dir.
Gerne, sehr gerne. Immer gespannt, ob sich irgendjemand jetzt aus diesen Ausführungen Killing Blue nochmal an, vielleicht mal aus Neugier anguckt. Der liegt schon seit Ewigkeiten bei Amazon Prime drin. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand Interesse hat, den rauszunehmen oder zu fragen und irgendwelche Rechte in Anspruch nimmt. Ich glaube, ja, macht's wie ich. Ich habe den irgendwann das erste Mal nachts um 2, als ich nicht schlafen konnte, angemacht und da kann man ja mal loslegen.
Markus, du spielst im schönen Friedberg in Hessen Theater.
Richtig.
Möchtest du noch kurz erzählen, wie du das akustisch begleitest?
Genau. Es gibt einen kleinen begleitenden Podcast, den ich noch betreue, wo wir in wöchentlichen Abständen über unsere aktuellen Proben auf dem Weg zu unserem nächsten Stück nächstes Jahr im April ja, kleine Einblicke darüber geben, wie die Proben laufen, wer unsere Darsteller sind, was sie im echten Leben machen oder eben nicht, wie wir das so machen. Wer so ein bisschen Interesse an deutschem Amateurtheater hat und mal wissen will, wie das so, welcher Aufwand dahinter steckt, der kann ja gerne mal bei Ein Pott voller Helden reinhören.
Ja, sehr gut. Tut das auf jeden Fall. Und ansonsten bleibt uns gewogen, unterstützt uns gerne bei patreon.com/Bahnhofskino, denn nur so bleibt dieser Podcast am Leben, denn Werbegelder kriegen wir ja nicht und ansonsten schmeißt uns auch keiner was zu. Also, oder falls ich einen Mäzen für diesen Podcast findet, dann immer her damit, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Ansonsten, Markus, komm wieder.
Sehr gerne.
Und
das nächste Mal einigen wir uns aber vorher auf einen Film, den wir, glaube ich, beide gucken wollen, damit man jetzt
Auf jeden Fall, wir haben ja schon ein paar in der engeren Auswahl.
Sehr gut.
Ich danke dir.
Sehr gerne.
Bye, bye.
Ciao.
Put your hands up. You're gonna pay for what you've done. I could shoot you, but this grenade is better.